Ist Afrika gefährlich?
Ja, natürlich. Die ganze Welt ist gefährlich und die ganze Welt ist wunderschön. Wenn du von Marokko dann weiter südlich fährst und dann über die Grenze nach Mauretanien, so ein Grenzstreifen, das sind 7 Kilometer Niemandsland, also das eine Land hat aufgehört und das andere aber noch nicht wieder angefahren. Das siehst du, und da ist keine Straße, das ist eine Sandpiste. Und dann wird dir erzählt so, ja, aber du darfst von dieser Sandpiste nicht runter, weil links und rechts liegen Minen.
Oh. Ja, also in dem Film geht es ja auch um Realitäten ganz viel. Es geht ja um Wahrnehmung, es geht um
Realität, Wahrnehmung. Dann haben wir das Thema Wahnsinn und Depressionen, Einsamkeit. Und das hatte ich auch viel in meinem Leben. Ja, bevor ich angefangen habe, Selbstvertrauen zu schöpfen und bevor ich diese ganzen Reisen gemacht habe. Oder es ist so ein Prozess vom depressiven, kleinen, pubertierenden Jungen, der nie ein Mädchen abkriegt und von allen nur gedisst wird, hin zu dem, der ich jetzt bin, war es ein langer, langer Prozess.
Jetzt mal unter uns.
Ach, nee.
Was denn?
Ja, Robert May ist hier.
Wer ist?
Da sitzt er.
Ich bin im selben Raum, Mann.
Hallo.
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 Hallöchen.
Guten Tag. Ich habe hier ein Glas Wasser.
Trinken wir doch alle erstmal ein Glas Wasser.
Tschüss, ja, auf jeden Fall.
Also, das Anstoßen kann ich gar nicht.
Nee. Da ist auch der Tisch ein bisschen im Weg.
Mhm. Ich habe einen schönen Konferenztisch gekauft. Die Fusion von IKEA hier. Das, alles, was Leder ist, kostet bei IKEA generell 300 Euro.
Aber hier ist gar kein Leder.
Du sitzt auf Leder.
Oh. Der, siehst du?
Mhm.
Der sitzt.
Man merkt es nicht, aber du hast ein totes Tier unterm Arsch.
Ja. Na gut, ich habe damit kein Problem. Ich bin kein Veganer, auch wenn ich vielleicht ein bisschen so aussehe.
Robert sieht auf den ersten Blick aus wie ein Hippie, ist aber ein Arbeiter, ist ein Visionär, aber auch wohnungslos.
Ja, so.
Arbeit.
Naja, so, nee, so eigentlich schon. Latent. Eigentlich latent immer wieder.
Aha.
Das heißt, wohnungslos. Ich habe keine eigene Wohnung seit, naja, mal insgesamt gesehen 2 Jahren so. Obwohl ich zwischendurch mal im WG-Zimmer war jetzt mal wieder. Aber das geht auch nicht mehr.
Mhm,
und das ist eine ganz krasse Situation.
Da kommst du mit klar.
Aber hattest du, du hast mir nochmal erzählt, du hast nie eine Wohnung gehabt.
Eigentlich. Nein, das habe ich dir nicht erzählt. Ich hatte, ich hatte sehr lange eine Wohnung.
Und
wollte dann irgendwann reisen gehen und hatte dann meine Wohnung und bin in Marokko gelandet.
Mhm.
Und bin dann immer weitergefahren und immer weiter. Und
wie kommt man dann nach Marokko? Du wolltest reisen und dein Ziel war?
Naja, ich reise ja schon immer sehr gerne. Mhm. Ja, also ich war irgendwann mal in Indien gewesen und Nepal und bla und hast du nicht gesehen, Amerika. Und das ist immer wieder passiert. Und dann bin ich halt sehr lange unterwegs gewesen auf diesen Hippie-Treffen. Also die Assoziation stimmt schon irgendwie.
Mhm. Diese Rainbow
Sache. Ja, Rainbow, genau. Rainbow,
also, du kannst vielleicht mal für die Leute, die nicht wissen, was Rainbow ist, erklären, was Rainbow ist.
Ja, ja, und da sind wir nämlich schon beim zentralen Thema, wenn es um mich geht. Wir fragen eine Sache und wir kommen ja, wir kommen erstmal, bevor wir wieder zum Punkt kommen, zu 1000 Geschichten. Definiere Rainbow, das ist jetzt, könnte eine ganze Sendung füllen, ja. Also,
dann lass es anfangen.
Man nehme einen Haufen Leute, die sich teilweise als Hippies definieren, teilweise auch nicht, aber auf jeden Fall der sehr naturverbunden sind und keinen Bock mehr haben auf Zivilisation und City und, oder was heißt keinen Bock mehr, aber sich davon auch mal eine Auszeit nehmen. Und dann gibt's auch wieder Leute, die ja nicht in diesem System stecken, sondern nur ohne Geld durch die Welt reisen und von Straßenmusik leben oder Straßenkunst und dann von einem Ort zum nächsten trampen. Und dann gibt's diese Rainbows, da treffen die sich diese Leute oder ein Teil dieser Leute.
Also Rainbow ist wie ein Festival oder wie eine Lebenseinstellung?
Ist eher, ja, ist eine Familie. Wenn man es mal so will, ist es bezeichnet es sich selber auch als Familie. Es gibt doch diesen sehr kitschigen Ausdruck. The Family of the Living Light.
Mhm.
Also sehr, sehr esoterisch.
Mhm.
Ja. Ist auch erstmal sehr abschreckend, wenn man da ankommt auf zum Rainbow. Also dann kommt man da zum Food Circle und da siehst du dann 1000 Leute, die da im Kreis stehen und Hände halten und Om machen. Also
Food Circle. Also die machen da Om und wo kommt das Essen ins Spiel?
Das Essen ist wird 2x am Tag gekocht für alle in einer Küche, die nur auf Holzfeuer basiert.
Mhm.
Entweder mit Gräben oder mit Öfen, die sie selber aus Lehm gebaut haben. Ja, es gibt also überhaupt keine Infrastruktur, wenn man da ankommt. Es gibt Wald und Wasser, das sind die beiden Bedingungen und Platz natürlich, um sowas abzuhalten. Es dauert dann einen Monat. Und der Rest wird selbstständig irgendwie da gebaut. So. Und dann werden da Gräben ausgehoben, die dann mit Asche wieder zugeschüttet werden. Das sind die Shitpits.
Mhm.
Und dann gibt's halt diese
Asche ist duftneutralisierend oder warum
Asche? Ist vor allem total reinigend.
Mhm.
Also reine Asche von nur Holz ist macht sauber. Du kannst dich mit Asche waschen.
Okay.
Und du brauchst keine Seife.
Aber du machst dann sozusagen Seife über die Scheiße?
Nee. Nee, Asche.
Ja, aber wenn Asche Seife ist.
Macht Asche ist keine Seife. Asche
aber sie reinigt.
Aber sie reinigt.
Jetzt wird's philosophisch.
Weil bei Seife, da sind ja noch andere Stoffe drin. Ja. So, und die werden dann wieder abgebaut. Und
ist ja kein Duft, so, ist ja kein Duft, der da entsteht, sondern einfach nur reinigt
quasi. Während Asche ist ja eigentlich das reine Produkt von irgendwas, was verbrannt ist. Ein
organisches Material. Und, Asche ist tot, sage ich zu meinen
Kindern. Ist sozusagen immer das reinste Material, was es gibt. Und deswegen wirkt das irgendwie reinigend. Also ich kann es jetzt nicht wissenschaftlich irgendwie belegen. Es
hat keimfrei auch.
Genau. Ende, ne? Ja, es ist halt, du kannst eine Wunde damit säubern, du kannst alles Mögliche damit machen. Und deswegen, wenn du im Wald kacken gehst, ganz wichtig, pack Asche drauf, weil dann kommen nämlich keine Fliegen. Dann wird das alles besser absorbiert, dann wird das kompostiert und so und dann wird das auch wieder abgebaut und wenn du das nicht machst, dann kommen halt die Fliegen und die Fliegen gehen dann irgendwann wieder dahin, wo du Essen hast, ne, und dann hast du ein Problem, deswegen ist das so eine Regel, oder was heißt Regel, gibt so Richtlinien im Rainbow. Aha. Da halten sich natürlich nicht alle dran.
Okay, also wie so 10 Gebote?
Oder? Sowas ähnliches, ja. Ah. So, also so zum Beispiel ein Gebot ist, du sollst nicht mit Geld handeln. Also es wird nicht so gesagt, ne, aber es ist halt eine... Es gibt im Rainbow kein Geld, außer in einer Form, und das ist der Magic Hat.
Warte mal kurz, ich habe gerade von Sex gesprochen, jetzt kommt Magic Hat.
Hattest du nicht gehört, was du gesagt hast?
Nee, ich habe ja nicht zugehört.
Also besser so. Der Magic Hat hört sich immer an wie so eine 80er-Jahre Charles Manson Bekleidungsbedarfsgemeinschaft, der Magic Hat.
Oder eine Bong, eine riesige, verfickte Bong.
Aber ja, es ist... In Wirklichkeit ist es einfach nur ein Hut, der sich auf... der sich auf magische Weise mit Geld füllt.
Aha.
Weil nach dem Food Circle, also es wurde ja für alle gekocht und so und es wurde ausgeteilt und das ist ein Riesenakt. Nach dem Food Circle geht der Magic Hat rum, das heißt, da kommen dann so Leute, die singen und tanzen und werden immer mehr, weil es ist meistens eine Riesenparty und je mehr Party ist, desto mehr motiviert sind die Leute da, was reinzutun und man muss ja irgendwo das Essen herkriegen und auch die Hippies können nicht innerhalb eines Monats irgendwas anbauen, was sie dann sofort ernten können, das heißt, man geht logischerweise zu den Biobauern drumherum und versucht irgendwie lokal das Food irgendwie ranzukriegen, das Essen.
Aber ist der Magic Hat denn der Sektenanführer? Nee. Weil man darf ja nicht mit Geld handeln, aber in dem Magic Hat darf man einzahlen.
Da darf man einzahlen.
Wie erklärt sich das?
Es geht ja um die Finanzierung des ganzen, der ganzen Sache. Das muss ja, wie er schon meine,
gerade
muss
ja gekauft werden. Das liegt einfach daran, dass ich meine, wir sind nun mal in einer Welt, die auf Geld basiert, egal ob man damit, ob man das will oder nicht, oder? Okay. Und selbst ein Haufen Hippies brauchen Essen und selbst die müssen Geld dafür ausgeben, Essen zu kaufen. Also muss irgendwie das Geld rankommen.
Was dann für die Biobauern benutzt wird.
Was dann benutzt wird, um die Infrastruktur des ganzen Camps aufrechtzuerhalten. Also Essen wird davon gekauft und Schnüre und Werkzeug, wenn mal welches gebraucht wird. Töpfe, ne? Du brauchst ja dann mit zunehmender Dauer dieses Gatherings, brauchst du mehr Equipment. Ne? Also am Anfang sind da vielleicht 30, 40 Leute oder 10 Leute oder es fängt an mit einem oder wie auch immer. Mhm. Und dann werden es immer mehr und immer mehr und du musst dann halt mehr Töpfe besorgen. Und
Woher weißt du, wo diese eine Person ist und wie kannst du dich dem anschließen?
Ja, es gibt leider sowas wie das Internet oder was heißt leider, aber schön. Schön auch.
Vor uns da
ist. Ja, es ist sehr krass, ne? Früher in den 80ern, da gab es Telefonketten.
Ja.
Da hat einer den anderen angerufen und dann wurde das so über Telefon irgendwie und mittlerweile ist es sehr aufgeweicht. Es gibt eine E-Mail-Einladung dafür, die du kriegen kannst, wenn du da irgendwie in diesem Verteiler bist.
Okay, aber wahrscheinlich nur mit Empfehlung, dass jemand immer ein anderes kennt und sagt, hier, bla bla.
Das war mal, aber das Originalkonzept, mittlerweile gibt es auch eine Internetseite, die ich jetzt nicht hier sagen werde, wo man einfach raufgehen kann und gucken kann, wo ist denn das nächste?
Nein, die wird nicht Rainbow heißen, keine Angst.
Heißt definiere Rainbow.
Find Rainbow. Find Rainbow. und die
Pot of Gold.
Gibt auch wieder so ein ganz neues Projekt von unserem Typen, der jetzt alle Magic Places auf der Welt kartografiert und die dann irgendwie, Magic Places sind halt besondere Orte, ne, wo du einfach merkst, boah, hier ist eine geile Energie, hier ist ein schöner Wasserfall, irgendwas Besonderes so. Und der katalogisiert die. Mhm. Und verbindet das Ganze dann mit Google und also es gibt eine ganze Menge Leute, die da sehr drüber abkotzen. Also ich bin da ganz vorne mit dabei. Ich habe dem auch gleich eine E-Mail geschrieben, dass er das lassen soll und das von der Plattform nehmen soll, weil wenn alle da hingehen können, ohne es entdecken zu müssen.
Und was war seine Reaktion? Hat er deinen Wohnort als heiligen Platz markiert? Oder?
Nee, ich habe das nur gesehen, also erst gehört und dann gesehen und dann dachte ich, geht ja nicht. Und seine Reaktion war gar keine. Also ich hoffe, dass ich den irgendwann mal treffe und dann will ich dem mal erzählen.
Ja, das ist natürlich auch wirklich, nimmt den Sinn raus der ganzen Veranstaltung. Also wenn er, selbst typisch, dann kommen natürlich nachher diese ganzen Touristen und dann, ich wollte mal sehen, wie die ganzen verrückten Hippies da rumtanzen und
es das da. Ist ja okay, das passiert sowieso.
Ja, aber ich glaube, irgendwann wird es dann auch wahrscheinlich dann auch dann zu viel. Also wie alle Sachen, wenn er irgendwann, man will ja auch so eine Sache für sich haben. Dafür sind ja auch diese Rainbow-Dinger sicherlich da, weil die Leute, die dann so dieses Konzept, dieses Ideal haben, treffen sich denn da und wollen da auch zusammen Party machen. Und wenn dann irgendwelche Leute sagen, naja, ich bin jetzt hier irgendwie unterwegs und möchte einfach mir das angucken, wie die Leute da feiern, wenn das alle machen würden, wird es nachher verwässert ein bisschen, oder?
Ja, das passiert aber sowieso. Ständig, okay. Ne? Also ja, in Finnland war das zum Beispiel so, da haben wir, sind wir da hingefahren und nach ein paar Tagen hat dann das Dorf festgestellt, wir sind da. Und die haben dann glücklicherweise klug genug, vorher da hinzugehen und zu sagen, hey, wir sind da. Und nicht so als große Überraschung. So, und dann sind sie irgendwann gekommen und es war halt so ein Megasommer, wo ultra Brandgefahr war. Und Rainbow ist natürlich, da ist sehr viel Feuer und da macht auch jeder sein kleines Privatfeuer und so. Und da haben wir von Anfang an gesagt, okay, ist ein heißer Sommer, ey Leute, lasst das so. Und dann kamen nach 5 Tagen die Dorfvorsteher hoch, also ein Polizeibeamter und ein Feuerwehrmann und Brandschutz und was ich. Dann kam so ein ganzes Team hochgelaufen und die haben dann alle gesagt, so hier, wir müssen mal gucken, ob das hier alles so geht und ob das alles okay ist und so.
Mit wem reden die da? Wer ist? Gibt's da so einen Sprecher?
Gibt's dann jemanden, der sich verantwortlich fühlt. Okay. Solche Leute nennen sich Focalizer, kann jeder sein.
Okay.
Du kannst einfach sagen, ich will hier ein bisschen Verantwortung übernehmen. Meistens mangelt's eher an diesen Leuten.
Hm. Ne? Das ist der einzige Typ, der gerade nicht meditiert.
Genau. Genau. Ja, und die haben die dann da durchgeführt und die waren so begeistert von dem ganzen Ding. Die hatten jetzt erwartet Drogen und weiß ich was und haben gefunden Familien und Kinder und und total viel Liebe. Ja, also man wird einfach mit Liebe empfangen. Du kommst da hin und die Leute nehmen dich in den Arm und sagen, welcome home. Und es ist total schön. Und das greift auch immer auf die Leute über, die dann wirklich dort vor Ort sind und erst skeptisch sind und so weiter. Und meistens ist es wirklich so, die kommen da hin, reden mit den Leuten, sind erst so völlig Hippies und so. Und dann irgendwann öffnen sich tatsächlich ihre Herzen. Und das ist ein super schöner Prozess. Und in dem Fall war dann noch jemand von der Presse dabei. Dann ging das erst in die Lokalpresse und dann war gerade Sommerloch in Finnland und dann ging das von der Lokal in die große Presse und dann wusste ganz Finnland, dass wir da sind. Das war ein Riesenspektakel und wir waren im Fernsehen und alles und also das hatte eine totale Resonanz und dadurch sind dann auch natürlich viele, viele, viele Leute da hingekommen, die nie vorher was davon gehört haben.
Positive Resonanz auch,
dementsprechend. Ja, total positiv. Es gab ein Originalzitat von einem Polizeibeamten, der meinte, die Leute im Rainbow sind ein Beispiel für unsere Gesellschaft. Und alle waren so, was? Okay, ja, das finden wir ja auch, aber dass das jetzt ein Polizeibeamter sagt, ist schon ein ganz schöner Erfolg. So.
Krass,
ja. Und
also, ja, weil ihr habt ja auch Regeln, das ist ja auch da gewaltlos.
Ja, Gewalt ist auch eine ganz, ganz wichtige Regel. Also es gibt nur einen Grund, warum man jemand aus dem Rainbow rausschmeißen kann eigentlich, und das ist körperliche Gewalt. Wenn da jemand wirklich körperlich abgeht, so, dann wird da nicht sofort rausgeschmissen, sondern wird erst mit dem geredet, dann machen die einen Circle und Circles sind wieder ein ganz anderes Thema für sich, wie das dann läuft und jedenfalls wird dann versucht, den erstmal irgendwie zu heilen oder dazu zu kriegen, irgendwie rauszufinden, warum der sich so verhält und dem zu helfen irgendwie.
Okay.
Und wenn das alles gar nichts hilft, weil es gibt auch Psychopathen in der Welt und auch unter den Hippies, dann wird er von einer Gruppe Leute sozusagen aus dem Rainbow rausgeleitet.
Mhm. Okay. Also bestimmt.
Dafür sind dann die Seile da.
Genau. Also es sieht dann so aus, man nimmt sich einen riesen Knüppel und haut ihm so lange auf den Kopf.
bis er freiwillig geht.
Bis er nicht mehr gehen kann und dann schleicht man ihn an den Beinen.
Ich muss mal ganz kurz sagen, bei einer Bevölkerungsgruppe, die ja gesellschaftlich nicht so akzeptiert ist, die jetzt nicht das Normale repräsentiert, wer ist denn dann ein Psycho?
Na, ich würde ein Psycho als jemanden definieren, der einfach keine Empathiefähigkeiten hat. Oder wenn er sie hat, sie gegen die Person nutzt, die von denen irgendwelche Schwingungen sind. Ja, also da gab es zum Beispiel einen so einen Typen, der immer irgendwie gerade das Thema genommen hat, was brenzlig war und dann dagegen gegangen ist. Also in Marokko war das so, dass der da wurden ganz viele Sachen geklaut von irgendwelchen Leuten, die aus der großen Stadt, die davon gehört hatten, dass wir da sind und
du warst natürlich auch
die dann da reingegangen sind. Und zwar bis zum Schluss nicht klar, wer war das jetzt? Und da war einer, der war extrem verdächtig, der war schon auch auf anderen Rainbows auffällig gewesen, weil er da irgendwie mal jemand gehauen hatte oder weiß ich. Und dann haben Leute ihn verdächtigt und daraufhin hat er dann das auch geschürt, dieses Feuer so. Und, okay. und hat dann immer sich aus dem Food Circle entfernt, wenn alle zusammensaßen und danach fehlten dann Sachen. Und da war natürlich klar, okay, das war jetzt der. Aha. Am Ende war mir klar, das war nicht nur der. Das kann man dem nicht in die Schuhe schieben, weil alles hat gefehlt. Und dann haben die Leute angefangen, nach seiner geheimen Höhle zu suchen, wo der dann alles gebunkert hat angeblich. die wurden immer paranoider. Dann wurde der verfolgt und Leute haben den beobachtet. So. Und das auf einem Treffen, ja, wo es darum geht, Liebe und Offenheit zu zelebrieren. So. Ja. Das hat das natürlich völlig pervertiert. So. Ja. Und was der gemacht hat, im Prinzip, er hat die sämtlichen negativen Energien, die so Menschen mit sich rumschleppen, und die haben alle, hat der einfach rausgekitzelt so. Mhm. In Marokko war es diese Diebstahlgeschichte, in Finnland war es die Feuergeschichte. Er hat dann angefangen, sich eine Fackel zu bauen und ist damit durch den Wald gedampft. Nachdem wir das Mainfire, also Mainfire ist so das Zentrum von dem ganzen Rainbow, ne, wo dann auch das Essen drum, also der Food Circle drumrum ist, ja. riesengroßes Feuer normalerweise, was immer brennen soll, wurde in diesem Fall ausgemacht und dann mit Blumen symbolisch belegt und eine kleine Kerze in die Mitte, war total schön, nachdem sich alle darüber den Kopf wund diskutiert hatten, so, können wir das jetzt ausmachen und das ist kein Rainbow ohne Feuer und blablabla und ne, und dann mussten wir mit Gas kochen und das war ganz schrecklich und das ging ja alles gar nicht und aber ne, dann haben sich die Leute dran gewöhnt, wir haben es akzeptiert, wir brauchten kein Feuer, es gab keine Nacht, es gab keine Dunkelheit, wozu Feuer? Stimmt, so es war total schön und dieser Typ hat dann natürlich sich eine Fackel gebaut und ist damit durch den Wald gerannt schreiend. Es war ganz klar so, der wollte einfach nur eine Reaktion so und dann hat er später irgendjemand gekickt und dann wurde er halt rausgeschmissen und dann kam er wieder und dann wurde er wieder rausgeschmissen und
wenn er dann ankommt, kann man ihn nicht sofort wieder rausschmeißen.
Ja, naja, kann man, aber wer ist man, ne? Also es ist ja, Rainbow ist ja nicht Mann, das sind ja 1000, 2000 Individuen, die dann da rumrennen und jeder hat seine eigene Ansicht. Und,
du bist jetzt auch nicht der Typ, der dann rumgeht und erzählt, pass mal auf, letzten zwei Male hat er schon hier
total. Ja, ja, das passiert dann schrecklich die ganze Zeit, aber das verursacht totale Paranoia so. Ja. Und deswegen, also.
Misstrauen.
Also, jedenfalls, das ist so, da würde ich sagen, okay, das ist so ein bisschen ein Psychopath.
Und lernt man sich dann auch kennen, knüpft man Kontakte, hat man danach immer noch Leute, die man dann hier auch nochmal besucht?
Total.
Wer ist das bei dir?
Also bei mir sind das ein paar Freunde, die ich habe, die in Italien wohnen, die ich immer mal wieder besuche oder die dann auch mal herkommen oder irgendwie so. Jetzt letztens stand ganz spontan die Israelin vor meiner Tür, die mit der ich eine sehr schöne Zeit hatte, letztes Jahr in Portugal. Und ich habe immer wieder, jede Rainbow neu, lerne ich neue Freunde kennen und sehr tiefe, intensive Beziehungen auch. Und man lernt auch Leute kennen aus der eigenen Stadt. Ne? Also insofern, in Marokko war es zum Beispiel, da können wir jetzt so langsam wieder einen Bogen schlagen, dass ich zwei Leute aus Berlin kennengelernt habe, die dahin getrampt waren. Ah, ich war dahin geflogen, habe es mir so ein bisschen easy gemacht. bin dahin geflogen und dann da in die Berge gewandert. Und dann plötzlich waren da zwei Leute aus Berlin und mit denen bin ich dann weitergereist. Also so einfach, so als das Ding vorbei war, auch das ist wieder eine ganze Geschichte für sich, sind wir dann einfach nach Süden und haben gesagt so, wir sind schon mal in Afrika, warum wieder zurückfahren? Lass uns doch einfach weiterfahren. Visum besorgen und gucken, was liegen denn da überhaupt für Länder, wo kommen wir denn da überhaupt hin, wo müssen wir denn durch, wenn wir irgendwo hin wollen? Und festgestellt, oh, das ist ja ganz schön krass so. Meine Eltern saßen zu Hause und haben angefangen zu zittern, so, weil das hieß, ja, und Mauretanien, da gab es wieder Entführungen und wir haben gesagt, wir trampen da jetzt durch, weißt du so. hat aber großen Spaß gemacht und ging halt immer weiter und immer weiter. Und das war im Endeffekt, wollte ich einen Monat dahin und war 4 Monate halt in Afrika und bin bis nach Gambia gekommen. Und da hat sich total viel verändert. Und da habe ich dann beschlossen, meine Wohnung aufzugeben und nur noch zu reisen. Und ich bin dann...
Das konntest du per Fernsteuerung dann auflösen?
Nee, ich habe dann gesagt, ich muss schon nochmal wieder zurückkommen. Ich habe per Fernsteuerung meiner Mitwohnerin geschrieben und habe gesagt so, pass mal auf, ich bin jetzt hier und kannst du irgendwie mein Zimmer untervermieten? Dann ist mein Vater in meiner Wohnung, dann hat er ein bisschen zusammengeräumt und sie hat einen neuen Mitbewohner gesucht. Und ich sage auch heute noch großen Dank an dieses Mädel, was das mitgemacht hat, weil die Geschichte ist dann auch ziemlich komisch ausgegangen. weil sie sich dann überfordert gefühlt hat von all dem und das war auch richtig so.
Überfordert
wovon? Na, von dem, dass ich dann nicht weg, dass ich nicht da war und sie das halt managen musste und das war ja meine Wohnung und dann habe ich eine Miete nicht überwiesen, weil ich halt so weit im Dschungel war, dass ich das nicht konnte und...
Ah, also du warst offiziell da drin, sie hat da gewohnt, genau. Und sie hat natürlich irgendwie bezahlt zu dir, aber...
Dann am Schluss war sie mir dann doch so ein bisschen sauer. Okay. Also nicht direkt nach Afrika, aber ich bin ja nach Afrika, dann bin ich zurück. Ja. Und dann war ich einen Monat in Berlin und habe das versucht, so weit zu regeln, wie es geht. Und dann bin ich wieder abgehauen und dann wiedergekommen.
Aber jedenfalls, ist Afrika gefährlich?
Ja, natürlich. Die ganze Welt ist gefährlich und die ganze Welt ist wunderschön.
Oh. Aber was sieht man in Afrika? Also, für jemanden, der jetzt sagt, oh, ich fahre mal da unten nach Namibia.
Ja, wie schlägt man eigentlich als Deutscher einfach durch? Ich meine, du bist ein...
Man lernt Französisch.
Man lernt Französisch, ja, okay.
Das ist natürlich Berlin, ja. Ich hatte kein Wort Französisch vorher gesprochen.
Ah! Du hast vor Ort quasi gelernt.
Ich habe vor Ort diese Sprache gelernt. Wow. Ich hatte aber ein bisschen Vorlauf schon, weil ich ein Jahr schon Italienisch gelernt hatte vorher.
Okay.
Und da die Brücke zu schlagen, ist schon irgendwie möglich. Naja. Aha. Und was sieht man in Afrika? Müll. Man sieht jede Menge Müll. Man sieht vor allem, dass Plastik ja nicht gut ist für diese Welt. Mhm. Also die ganzen Strände ist nur Plastik und ich habe auch Strände gesehen, wo nur aufgeplatzte Fische lagen, denen die Gedärme aus dem Leib gekommen sind, weil sie irgendwas falsch gefressen, weil das Meer dreckig war. Und ist unglaublich. Also Müll ist unglaublich. Mhm. Und wenn du von Marokko dann weiter südlich fährst und dann über die Grenze nach Mauretanien, da gibt es so einen Grenzstreifen, da ist 7 Kilometer Niemandsland. Also das eine Land hat aufgehört und das andere aber noch nicht wieder angefangen.
Krass.
Keine Bäume, keine Vegetation.
Da ist ja nichts, das ist Wüste. Das ist Wüste und da ist keine Straße, das ist eine Sandpiste. Und dann wird dir erzählt so, ja, aber du darfst von dieser Sandpiste nicht runter, weil links und rechts liegen Minen.
Oh, Rock'n'Roll.
Und dann wärst du da auf dieser Sandpiste und du siehst die aber nicht mehr und denkst, scheiße, oh Mann. Und wir sind ja per Anhalter, wir haben direkt an der Grenze irgendwie versucht, Leute zu überreden, uns mitzunehmen und wurde immer später und immer später. Und irgendjemand hat uns vorgewarnt und gesagt so, ey, wenn ihr da nach 18 Uhr darüber fahrt, so macht das nicht, fahrt mit keinem Auto mit, was nach 18 Uhr erst auf der anderen Seite ankommen würde, weil da machen die in Mauretanien den Schlagbaum runter und dann kommt ihr da nicht mehr rein und dann müsst ihr im Niemandsland schlafen und da wohnen die ganzen Verbrecher und blablabla und totale Angst aufgebaut so. Und
da wohnen welche im Minenfeld.
Die wohnen da, ja, die wissen die Wege und da sind die ganzen Schlepperbanden, ist ja klar, weil du hast ja da keine Jurisdiktion, wie man das nennt.
Ja.
Und da gibt's so ganz viel illegales Autohandeln auch und es ist ein Riesen, ist unglaublich, ne? Also wenn man jetzt so einen Film guckt und dann laufen die immer durch die Wüste und dann liegen da immer so plakativ diese Skelette rum, ne? Und in diesem Streifen Niemandsland waren so Autoskelette.
Oh Mann.
Aber richtig hart so. Also nicht wirklich jetzt hier so, wo man noch die Türen sieht und alles schrottig ist. Es waren Skelette. Ja. Es waren wirklich nur noch der Rahmen. Und du konntest durchgucken und hunderte davon. Überall. Und du hast keinen Sand mehr gesehen, weil es war alles Müll. So total krass so. Und, okay.
Ich dachte, das sind einfach nur Autos, wo wir dir bei Minen rüber gefahren sind.
Nee, das glaube ich nicht. Die wurden einfach bis zum Ghetto ausgeschlachtet. Weil da unten hast du ja keine Autoproduktion. Also muss alles, ne, alles muss immer wieder verwertet werden, genau. Ja. Ja, und wir sind natürlich erst kurz vor 6 losgekommen. Und haben so auf die Uhr geguckt und der Typ meint so, ja, ich fahr da. Und die waren zu zweit, ein PKW, ein Bus. Und wir sind im PKW eingestiegen und waren schon so ein bisschen, okay, alles klar. Sind dann losgefahren und dann sieht man die Sandpiste nicht mehr. Und wir denken, okay, die Minen und fahren und fahren und fahren.
Und hält man sich da oder ist man am Schweigen und hat
Wir Angst. Haben ziemlich geschwiegen. Also ich glaube, wir haben so ein bisschen Witze gemacht auf der Rückbank, so um uns bei Laune zu halten. Und der Typ vorne hat aber geschwiegen. Wir konnten uns, der hat gar nichts gesagt. So, der war einfach nur so, ist gefahren.
Ja.
Und nach der Hälfte der Strecke, gefühlt war das schon eine halbe Stunde Weg, hielt er einfach an.
Okay.
Fuck,
und wir haben nur ganz unwillkürlich nach unseren Händen gegriffen und uns angeguckt, so... Okay, was passiert jetzt?
Oh,
und er hält an, der Bus hinter uns hält an, so. Er hinter uns steigt aus, unser Fahrer steigt aus und wir denken, Gott, oh Gott, nee, die ganzen Geschichten sind wahr, jetzt verschleppen die uns. Ja, und dann kam im Endeffekt der Typ aus dem Bus, kam zum PKW und der Typ aus dem PKW ist in den Bus gelaufen. Und dann stellte sich raus, der Typ, der dann bei uns eingestiegen ist, war der ältere Bruder von dem.
Oh.
Und der war ein bisschen gesprächiger.
Oh.
Und meinte so, ach, ja, also, ne, mein Bruder will einen Führerschein machen für einen Bus und man kann das ja auf der normalen Straße nicht so wirklich üben, wenn man keinen Führerschein hat, also machen wir das hier.
Oh. Klar, ich habe ein Minenfeld fahren
lernen. Und dann sind wir weitergefahren und natürlich sind wir erst eine halbe Stunde nach um sechs angekommen und natürlich war der Schlagbaum noch oben und natürlich sind wir noch da reingekommen.
Der Schlagbaum?
Ja. Ja, also diese Schranke da.
Schranke.
Ja. Und der war schon extrem, also das war so eine extreme Erfahrung, wo wir gesagt haben, wir haben echt was riskiert.
Ja, hätte auch anders ausgehen können. Ne?
Ja. Und hat sich gelohnt.
Hat sich gelohnt,
weil jetzt habe ich
die
kaputtschöne Geschichte, die ich euch
eben, im Nachhinein lohnt sich das immer. Wenn man dort überlebt, ist das immer wert gewesen.
Ja, dann saßen wir da, die gingen ja immer weiter, ne? Dann wollten wir da draußen pennen und die haben alle gesagt, das könnt ihr nicht, dann kommen die Wüstenräuber und bla bla bla. Und dann, aber wir pennen doch hier gleich hinterm Polizeigebäude. Nein, ist egal, dürft ihr nicht. Und wir haben darauf bestanden, weil die wollten uns da in so eine Beduinenzelte reinstecken. Die da irgendwie dann so und so viel Dollar pro Nacht gekostet haben. Und dann gesagt,
ich dachte,
so,
Beduinen sind auch Hippies.
Ja, Beduinen-Zelte, ne? Das heißt nicht, dass das Beduinen waren.
Ah, okay. Eben.
Das ist ja dann auch irgendwie
Unterschied.
Ein bisschen touristisch. Und dann im Endeffekt kam so ein Mann und meinte so, ja, hier, ich weiß, ihr wollt da nicht drin schlafen und so, aber wollt da nicht was essen? Und dann hat er uns irgendwie Essen gebracht und haben wir natürlich angenommen und gegessen und uns gefreut. Und dann hat er uns nämlich darüber gekriegt und hat gesagt, schlaf doch bei mir.
Ah.
Und seine Wohnung war echt das Geilste, was ich je gesehen habe. Das war so ein Cargo-Container, wie man sie von den Schiffen kennt, völlig rostig und zerbeult. Da stand drauf Mauretanien Tourism Center.
Super!
Und war einfach nur dieser Blechcontainer. Die Hälfte davon war Müll. Da gab es eine kleine Lampe.
Eine kleine Lampe.
Und das war's. Und da hat er gewohnt und uns eingeladen. Und wir haben auch sehr dankbar irgendwie das angenommen und war sehr schön.
Ja.
Und aber es war halt immer so irgendwie, immer wenn man gesagt hat zu den Leuten dort in Afrika, wir wollen draußen schlafen, haben die gesagt, ihr seid völlig bekloppt, ihr, das geht gar nicht so. Ja. Die werden euch umbringen, bla, und wer soll uns denn umbringen, so? Ja. Wir sind doch ganz nett eigentlich.
Ja, wir wollen doch alle Autofahren lernen hier. Was ist denn los?
Und du kannst dich dagegen auch gar nicht mehr wehren, so. Und dann waren wir in Mauretanien durch, ging relativ fix, eine Woche später in Senegal, und wir waren gerade aus dem Auto gepurzelt in der ersten Stadt, wo wir hinkommen. Überhaupt nicht klargekommen, absoluter Kulturschock, weil im Gegensatz zu Marokko ist das nochmal ganz anders. Also so Schwarzafrika, völlig andere Kultur, Leben auf der Straße, unglaublich viel Fröhlichkeit und Musik und Rhythmus und die Leute sind halt voller Energie und die haben zwar nichts und beschweren sich auch darüber, ist klar. Aber die haben einfach so eine krasse Vitalität. Und wir saßen dann da zwischen diesen Marktständen und alles völlig Trubel und erstmal klarkommen, eine Zigarette geraucht und noch bevor die Zigarette alle war, hatten wir einen Pennplatz, weil irgendein Typ meinte so, na, wo wollten ihr schlafen? Wir natürlich üblicherweise gesagt, auf der Straße. Und gesagt, nee, das könnt ihr nicht. Und wir so, doch, das können wir. Nein, könnt ihr nicht, ihr kommt jetzt mit zu mir. Okay, kommt nur mit zu ihm. Und plötzlich sind wir da in so einem ghettoartigen Gegend gelandet.
Ja, fühle mich auch mal total wohl. Nein, ihr kommt jetzt zu mir, stellt mich erstmal ins Ghetto.
Wunderbar. Das war super. War
überhaupt kein Problem.
Also, war total gut, weil wir waren dann mitten in dieser Familie drin. Die haben uns einen Raum irgendwie gegeben und dann haben wir da zwei Wochen gewohnt mit denen und die ganzen Familienrituale mit denen gemacht und mit denen gegessen und mit denen Fernsehen geguckt und also waren da so mittendrin und das war so ein Viertel, da waren alle Haustüren offen, da konntest du überall reingehen, weil alle waren Familie.
Mhm.
Also war so ein Motto.
Ja, du konntest und du hast es auch gemacht. Du
bist wir haben das auch gemacht. Reingegangen. Ja. Wir haben jemanden gesucht und wussten nicht, ist es eben sein Haus? Naja, okay, gehen wir da mal rein. Und dann saß da irgendeine Familie beim Essen, haben uns gesehen, ach, kommt doch rein, ja, wir haben Essen, na, zack, und
krass.
Total herzlich. Und
glaubt man ja nicht, man denkt mal so, das ist so ein Klischee von irgendwie so.
Es kommt drauf an, wo du hingehst in Afrika.
Natürlich.
Senegal ist nicht gleich, was ist jetzt das Gegenteil, die Ostküste, wie heißt denn dieses krasse Land jetzt, wo die Piraten nachher kommen?
Piraten
Somalia. Somalia, genau. Somalia. Ja. Somalia. Also das ist da kann man wohl auch Menschen auf der Straße sterben sehen.
Oh, nice.
Ne? Also das habe ich nur gehört. Ich war in dieser Gegend nicht. Wir waren halt in Senegal, das ist eines der reichsten Länder Schwarzafrikas.
Mhm.
Deswegen geht es den Leuten verhältnismäßig gut.
Mhm.
Das heißt, ich habe niemanden hungern sehen.
Okay.
So, die sind irgendwie alle versorgt durch ein soziales System, was sie über ihre Familien und Netze sozusagen am Laufen halten.
Mhm.
Und ich war extrem beeindruckt. Also ich war anderthalb Monate in Senegal, nochmal anderthalb Monate in Gambia, was ganz ähnlich ist. Und ich fand die Leute dort so toll. Und das Einzige, was mich genervt hat, war, dass sie den Westen so gefressen haben. So kommst da hin als Weißer und die verehren dich. Und das fand ich irgendwie pervers.
Obwohl du den Müll da die ganze Zeit ablehnst.
Richtig, ha. Obwohl die Weißen die unterdrückt haben und heute auch noch tun mit ihren Krediten. Und ne, also ganz Afrika, die sind eigentlich so reich, ja, die haben so viel Material, Bodenschätze und du kannst in Senegal kannst du dreimal im Jahr ernten, wenn du da ein bisschen Land hast. Aber machen die nicht. Die importieren Reis aus China, weil sie denken, es wäre ihre Kultur. Also es ist völlig pervers.
Und also du denkst, die haben da eigentlich gar kein Problem. Was hindert sie dann daran, zu diesem leichten Leben zu kommen und zu sagen,
Ich würde sagen Einigkeit. Also sozusagen, dass mal, also erstmal ein bisschen Reflexion, ne? Weil irgendwie der goldene Westen oder goldene Europa oder so schwebt halt immer so in der Ferne und die wollen dahin. Und die noch nicht da waren, die können das nicht wissen, wie es wirklich ist. Und für die ist es wirklich, es ist ein Traum. Und es erinnert mich ein bisschen an die DDR-Zeit, so, wo wir einfach im Osten saßen und Matchbox hatten vom Onkel, der die irgendwann mitgebracht hat. Und dann so, das war der goldene Westen so. Und da wollten wir hin, weil da gab es die Matchbox und die Telespiele. Und da war alles toll und da gab es Freiheit. Und da konnte man nach Amerika reisen. Und dann kam der Westen, ne, und wir wissen ja, was draus geworden ist. Ja. Brauchen wir nicht drüber reden.
O2 World.
Und so ist es in Afrika. So ein bisschen würde ich das damit vergleichen.
Ja. Ne, also, wenn du jetzt aber mal weiterdenkst, ja, mit dieser Metapher, dann muss es ja irgendeinen Punkt geben, wo sie aufgehalten werden, dahin zu gehen. Es muss ja irgendeine Mauer geben, dann, wenn sie auch gedanklich ist.
Es ist eine riesige Mauer, dahin zu gehen. Du kriegst kein Visum. Ja, fertig.
Das war's.
Du kriegst einfach kein Visum. Die können sich maximal bis nach Marokko durchschlagen. Mhm. Dort sind sie dann die Fußabtreter von allen, weil in Marokko gibt's die Araber und da stehen die Schwarzen auf jeden Fall unten auf der Leiter so. Mhm. Und dann gibt's die Möglichkeit, du musst einen Europäer kennenlernen, der dich einlädt oder irgendwas, aber die meisten machen es dann mit diesen Nussschalen. Und
Nussschalen.
Ja, die schippern dann in diesen Booten über das Mittelmeer und werden in Italien angeschwemmt und werden von dieser Firma, ich habe jetzt den Namen vergessen, gibt es eine Firma, die von der EU beauftragt wird, diese Boote abzuschießen. Ich habe jetzt leider den Namen nicht auf dem Schirm, aber könnt ihr alle mal googeln.
Minesweeper heißt
sie. Nee, weiß ich nicht. Ich habe es völlig vergessen, aber es ist total krank. Also das passiert wirklich. Wir haben einen Soldaten kennengelernt, der auf so einem Schiff arbeitet. Auch beim Trimpen.
Okay. Der die Leute abknallt.
Und er meinte, sein Job, ja.
Den Job, das Leute abzuknallen.
Ja, die Boote abzuknallen, genau. Und die ertrinken dann.
Aber muss er das nachweisen? Weil auf der See, das ist doch alles Niemandsland.
Woran erkennst du, dass das wirklich die Schiffe sind, die feindlich sind?
Naja, was heißt, woran erkennt man das? Man erkennt das daran, dass da so eine völlig überladene Nussschale im Meer schippert, wo jeder Zentimeter ausgefüllt ist mit Menschen. Die da einfach leiden und Hunger haben und Durst haben und sich in die Hosen scheißen und also wirklich die übelsten Bedingungen da auf sich nehmen, nur um über dieses Meer zu kommen und 50% schafft es und 50% nicht. Mhm. Und die anderen 50% kommen dann in Italien in den Auffanglagern an, da geht es denen auch nicht besser.
Ja. Das ist ja eben, wenn du sagst, die haben da zu essen, die haben da ihre offenen Türen, die haben da ihre Kultur, das ist alles möglich, da dieser Schein nach dieser Möglichkeit zu greifen, die ja vielleicht auch aus dem Fernseher kommt, ich weiß nicht, woher sie...
Fernseher auf jeden Fall, ganz groß und Internet.
Okay,
Internet auch. Also Internet ist auch so eine Perversion. Wir alle kennen ja Pornos. Und in der dritten Welt ist es...
Da bin ich jetzt mal gespannt.
In der dritten Welt ist das wirklich so, dass die Leute eben Pornos auch sehen und dann denken, europäische Frauen sind so.
Krass. So. Naja, so leicht.
Also das ist richtig, keine Rasierer, richtig, das ist richtig heftig. Also das war am schlimmsten in Indien, wo wirklich alle davon ausgegangen sind, europäische Frauen schlampen. Okay. Kann man mit schlafen.
Okay.
Und da gab es so einen Contest, so direkt auch eine Internetseite dafür, gab es einen Contest für wer kriegt das beste Foto mit sich und einer europäischen Frau. Und es war wirklich so ein Volkssport, dass sie Touristen angelabert haben und ob sie nicht ein Foto mit der Frau machen können. Mhm. Um dann mit dem Foto zu ihren Freunden zu gehen und zu sagen, mit der habe ich geschlafen.
Fucking hell, man. Weil die so rumgelaufen sind. Weil es einfach, du hast einfach dann einen Rock an, hast du
was anderes.
Ja, weil das
heißt, es ist einfach erstens mal exotisch.
Okay.
Und zweitens mal kannst du mit diesen Frauen reden, was du mit indischen Frauen nicht kannst, weil die ja alle weggesperrt sind.
Mhm.
Meine Fresse.
Das heißt also, das ist so ein bisschen wie im Vergnügungspark mit diesen Disney-Figuren. Ja?
Dass du ein Foto mit dem machst und so dann damit angibst vor deinen Freunden.
Genau, du hast dann so dieses Album mit dieser Unterschrift von Daffy Duck noch am besten, wie du neben ihm stehst und irgendwie mit ihm Buddies bist. So. Und nur, dass es natürlich für Erwachsene ist.
Die Frage ist, was mich gerade bewegt, ist die Frage, wenn man so viel sieht in offener Welt so, hat man überhaupt noch denn, also wie kann man diesen Hippie-Modus oder diese Liebe für die Welt denn eigentlich denn noch so verfolgen, wenn man ja eigentlich sehr viele schlimme Sachen sieht, sehr viele kaputte Kulturen, kaputte Menschen, kaputt, alles ist eigentlich quasi kaputt irgendwie. Ja, ja. Und wie kann man noch diesen Glauben aufrechthalten, dass da irgendwie noch was Gutes so ist.
Da ist, weil man ja nicht nur schlechte Sachen sieht. Es ist immer eine Betrachtungsweise. Ne? Man kann also sagen, ich gucke mir die Welt an und ich habe sofort den Beweis dafür, dass das Leben scheiße ist und die ganze Welt ist scheiße. Ich kann mir genau dieselbe Welt angucken und sagen, okay, aber die Welt ist so schön. Weil, ne, einerseits gibt's da unten in eurem Hof Hundescheiße und ich trete drauf und beschwer mich. Andererseits liegt diese Hundescheiße da, weil da ein Baum ist, wo der Hund sich wohlgefühlt hat. Und dieser Baum ist wunderschön und er hat Blätter und ich kann mir das Blatt abreißen und anfangen zu meditieren, weil ich dieses Blatt sehe und die ganzen Verästelungen und einfach die Schönheit dieser Welt sehen. Und so ist es halt auch in diesen Gegenden. Ich finde es gerade, also gerade in, das war das Faszinierende an Afrika, dass einfach, es gibt diese Not, ja, aber es gibt vor allem das, was daraus gemacht wird. Ne? Also schon allein die Autos, die da rumfahren, ich habe sie geliebt, ich habe sie geliebt. Ich habe einfach gesagt, boah, was für geile Autos, weil die einfach alles selber zusammengeschraubt haben. Und da gibt's keinen TÜV, der dir sagt, du darfst es nicht. So, wir haben uns dann ein Moped gekauft irgendwie, weil ich hatte irgendwie zu viel Geld. Plötzlich.
Also Geld,
ich habe Geld überwiesen bekommen von einem Job, den ich gemacht hatte und die haben aus Versehen das Doppelte überwiesen und ich habe denen das nicht gesagt und habe mich stattdessen ein Moped gekauft und gedacht, ich investiere das jetzt hier in diesem Land, das kann ja nicht schlecht sein. Ja. Und jedenfalls, worauf ich hinaus will, wir hatten ultra viel Gepäck, wir waren zu zweit, das war nur ein Moped. Also brauchten wir Körbe und wir brauchten irgendwas, wo man das irgendwie festbinden kann. Also habe ich einfach zwei Körbe entworfen. Die aufgezeichnet, die Maße irgendwie. Bin zu einem Schweißer gegangen, habe gesagt, bau mir das. Der hat mir das gebaut. Dann bin ich zu einem Mechaniker gegangen, der hat mir das raufgebaut. Und dann hatten wir das so. In Deutschland hätte dir das keinen TÜV abgenommen. So, das wäre der absolute Wahnsinn.
Also links und rechts waren
links und rechts zwei Körbe und hinten noch so eine Lehne. Okay. Lehne. Und dann konnte man da das Gepäck und in den Körben noch die Benzin und die Wasserflaschen buggern und die Katze, die wir noch nebenbei aufgelesen haben.
Wie ist die Katze?
Das war so richtig Familie auf zwei Rädern.
Ja,
total schön.
Wie war der Name der Katze?
Tubab.
Tubab.
Tubab ist das allgemein afrikanische Wort für weißer Mann oder weißer Mensch, weißer. Also, und die reden dich auch so an und die Kinder rennen da und dann Tubab, Tubab, Tubab. Und wir waren irgendwann extrem genervt davon, weil wir auch das Gefühl hatten, das ist ein bisschen rassistisch.
Ja, das ist ja klar.
Das ist ironisch.
Naja, nee, nicht wirklich.
Ich fand ihn nicht ironisch gemeint, das ist einfach eine Wahrheit.
Ich meine, wie die Katze heißt jetzt.
Ja, genau, das war dann die Ironie. War Ironie. Das ist so, dass wir dann nämlich durch die Straßen gerannt sind und wenn unsere Katze weggerannt ist, was ja öfter mal passiert ist, sind wir durch die Straßen gerannt, haben gerufen, Tubab, Tubab. So unterm super. Auto und
das war im Endeffekt auch das erste Wort, was euch entgegengebracht wurde.
Richtig, richtig. Und das fanden wir extrem lustig, deswegen haben wir die Katze so genannt. Und das
ist eine coole Idee.
Ja,
ah, die sind immer wahrscheinlich weg gewesen, ne? Die kamen wahrscheinlich nicht mehr wieder zurück.
Die Katze konnte ich nicht mit nach Europa nehmen. Also ich hatte ja den Originalplan eigentlich mit einem Boot versuchen zurückzukommen. Zurück nach zur Hauptstadt von Senegal, Dakar, und dort irgendwie im Hafen anheuern. Dann hatte ich aber das Problem, dass ich irgendwann Malaria hatte und dann eine Woche später schon wieder krank wurde und Antibiotika nehmen musste und dann ein bisschen Bammel bekommen habe. Und die Reise war auch gefühlsmäßig zu Ende, da ist noch ganz viel passiert. Und ja, auch zwischenmenschlich und so. Und dann war es irgendwann an einem Ende und dann habe ich gesagt, okay, ich fahre jetzt nach Hause, aber ich will nicht riskieren, auf hoher See krank zu werden und kein Antibiotika zu haben.
Die haben da nichts, ja.
Da hatte ich dann irgendwie schon ein bisschen, das war ganz schön, ganz schön krasse Erfahrung einfach. Und da musste ich dann fliegen. Also ich hätte es nicht gemusst, aber ich habe es dann gemacht und ich wusste, Fliegen, keine Chance, kriege ich die Katze nicht durch. Man hätte im Prinzip, die offizielle Regel wäre gewesen zu sagen, man nimmt ein bisschen Blut ab, schickt das nach Europa, hält die Katze so lange in Quarantäne und weist das nach, dass sie so lange in Quarantäne ist, wie dann in Europa das Ding getestet wird. Dann wird sie wieder zurückgeschickt und dann nach 6 Wochen, ist völlig illusorisch. Also, geht nicht. Mein Plan war ja,
das auch gut, dass das so geregelt wird. Ja? Also ich muss ja mal sagen, jetzt kann sich hinterhergefliegen und die Krankheiten austauschen international, das hat auch auf jeden Fall seine guten Seiten, dass das so gehandhabt wird.
Definitiv. Ja, definitiv. Trotzdem war es traurig, also es hat mein Herz gebrochen.
Na klar, eine Katze, Mann.
Ich mag Katzen jetzt auch.
Seit neuestem.
Ich vermisse Katzen gerade, weil ich gerade keine hier habe. aber
ich habe leider keine Katze
Dr.
hier.
Dr. Schuh.
Das kann nicht wahr sein.
Ja. Das ist wirklich eine Sache. Also die wichtig, also wo du vorhin auch gefragt hast, ne, wie nimmt man das denn hier mit? Meine Frage wäre jetzt, wie setzt man das dann hier um, ja, diese Erfahrung und diese ganzen Eindrücke, die man da gesammelt hat, wie kann man dann sein Alter, und ich meine, wenn ich dich jetzt so kennengelernt habe, man merkt es dir nicht an. Aber es muss doch irgendwas mit dir gemacht haben.
Es hat jede Menge mit mir gemacht. Ne? Also, der erste Punkt war, dass ich meine Wohnung aufgegeben habe und gesagt habe, ich lasse das jetzt los. Das hat natürlich nicht geklappt, weil ich dann wieder in good old Europa war und dann wurde es irgendwann Winter und bin ich doch wieder in Berlin bei einer Freundin untergekrochen und seitdem war ich dann bei ihr und dann hatte ich mal WG-Zimmer und irgendwie so, ich bin Nomade eigentlich irgendwie. Ich bin dem auch ganz schön überdrüssig. Ich glaube, was vor allem mit mir gemacht hat, war eine Selbstsicherheit, die ich gelernt habe. Also diese Herausforderung zu sagen, wir müssen jetzt durch die Wüste trampen oder wir müssen jetzt durch dieses Gebiet oder ich muss mich auf Französisch verstehen, ich muss Französisch lernen, um mir irgendwas kaufen zu können. Ja. Und dann so weit zu kommen, dass man Französisch kann und über Politik und Religion mit denen diskutiert.
Wie lange dauert sowas?
Na, in meinem Fall hat es 1-2 Monate gedauert.
Das ist aber super.
Also ich habe es auch mittlerweile auch wieder viel vergessen, aber wenn man das jeden Tag hat und muss, also ich habe dann natürlich auch im Internet mir Kurse und so weiter und Wörter
okay,
und ich habe mir Vokabeln gegeben und habe mir die Grammatik reingezogen und also ich habe schon gearbeitet dafür und dann viel, viel, viel gesprochen und die Frau, mit der ich gereist bin, konnte glücklicherweise noch viel besser Französisch als ich und hat mir da geholfen und wir mussten einfach und du musst
dann kommunizieren
und nee, es war nicht meine Freundin, es war eine Freundin, war eine von diesen beiden Berlinern, Long Story, Dreiecksgeschichte, Afrika-Reise mit Hindernissen sozusagen und Verfolgungsjagd und allem Pipapo, also es ist wirklich spannend, ich würde da gerne mal auch einen Film drüber drehen, aber
kannst du erzählen, aber das Drehbuch jetzt schon.
Ja, also wir kommen dann zu nichts mehr, wenn ich jetzt anfange, das Fass auch noch aufzumachen. Okay.
Also du bist jetzt, wie gesagt, hier und du hast dieses Selbstbewusstsein und du hast auch dieses Gefühl dafür, dass du was schaffen kannst so, und jede Herausforderung annehmen kannst und das setzt du natürlich auch im Film um.
Das ist ein Ding, ja. Das andere Ding ist einfach, dass ich auch sehe, wie gesegnet wir sind hier und dass ich sage, dass ich eine andere Grundhaltung habe, glaube ich, so. Ich will nicht meine Wohnung, meinen Job, mein Auto, mein Zeugs und irgendwie damit glücklich sein, dass ich jetzt in diesem System irgendwie da funktioniere. Geht ja vielen so, ne? Hm. Aber ich habe mittlerweile auch den Mut zu sagen, ich probiere es wirklich anders. Und irgendwie funktioniert es auch.
Was ist dieser Andersweg? Ist das impulsiv?
Das ist immer anders. Also dieses gibt's keinen Weg. Da gibt's einfach nur, du machst das, was du jetzt machst. Und in dem Fall war das jetzt bei mir, dass ich eben keine Wohnung hatte und auch immer noch jetzt akut von dieser Situation bedroht bin, dass die Wohnung, in der ich gerade untergekrochen bin, mir gerade unterm Arsch weggenommen wird und in 2 Wochen ich die nicht mehr habe. Und
was passiert da gerade?
Das ist ganz, ganz normale Gentrifizierung passiert da. Also es ist ein Haus in der Reberler Straße. Und wer das kennt von euch, der weiß, dass es extrem touristisch ist und extrem voll mit Leuten und Restaurants. Aber da ganz vorne, ne, da mitten zwischen den Restaurants gibt's da dieses eine Haus und da gehst du rein und ist total gesmashed und total runtergekommen. Und es gibt da noch Außenklos und es gibt noch 7 oder 8 Mieteparteien in dem ganzen Haus, die wollen das renovieren, klar. Und wollen natürlich die Mieten extrem erhöhen. Es geht hier um die Faktor GmbH, die halt ganz viel in der Hand hat und auch mit illegalen Mitteln gegen Leute vorgeht. Also ist auch wieder so ein Fass.
Stromabstellen so weiter.
Ja, ja, also zum Beispiel im Fall von diesem Haus haben sie einfach das Wasser abgestellt den Außenklos.
Geil.
Und da war ich dann sehr froh, dass es Außenklos sind.
Ja, kann man sich vorstellen.
Als ich da eingezogen bin, war es schon die Situation so, dass man nicht spülen konnte, sondern mit dem Eimer zu seiner Spüle gehen musste und dann mit dem Eimer und ich habe mich eigentlich drüber gefreut, weil ich meinte dann so, oh, ist ja wie in Nepal.
Kennst du quasi ja schon.
Für mich selbst.
Für dich ist keine große Herausforderung.
Alle versuchen irgendwie zu nicken, so haben aber keinen Bezug dazu.
Ja, genau. Ja. Und aber dann ging der Winter vorbei und die Rohre waren einfach im Arsch und dann war das eine Steigleitung und es ist nicht nur nicht abgeflossen, es ist auch wieder hochgekommen. mein Job war es, und ich meine, ich wohne kostenlos in der Wohnung, ich freue mich da sehr drüber, und dafür war mein Job eben, dass ich das machen musste.
Den Sanitär.
Das habe ich mir nicht angenommen, weil sonst wäre es ins Treppenhaus gelaufen und wäre nicht mehr schön gewesen. Und das habe ich einfach gemacht, 2 Monate lang, was auch mich extrem inspiriert hat. Also,
glaube ich dir gerne.
Was?
Ja, also da kommen wir dann schon zum Thema.
Ah. Zum Film.
Genau, zum Film. Zu etwas Wundervolles. Also sozusagen
Scheiße schöpfen. Robert May.
Scheiße schöpfen hat mich inspiriert für etwas Wundervolles.
Okay.
Erst wollte ich eine Doku machen über Faktor und die Mafia und den ganzen Scheiß.
Faktor und die Mafia?
Ja, Faktor GmbH, das ist die Sicherheitsverwaltung.
Du hörst auch nichts.
Nee.
Was meinst du denn jetzt?
Ich habe gerade erzählt, Faktor ist doch diese Wohnungs...
Die haben zum Beispiel... Sind
ich wusste ja nicht, dass die mit einer Mafia zusammen... Ich wollte nur noch mal fragen,
das wo ist der... Das ist eine Mafia. Also meiner Meinung nach ist das eine Mafia. Auch wenn die jetzt vielleicht...
Mafia-Verhalten, wie man sich verhält. Also, wenn man so, weißt du, so Wasser abschätzt und weiter, ist eine mafiöse... Strategien.
Das allein ist es noch nicht, ne? Also es gibt da noch ganz andere Geschichten, wie zum Beispiel, dass Leute und das mehreren Leuten passiert, die ich kenne, dass sie in einer Wohnung wohnen von der Faktor GmbH, die gerade neu renoviert wurde und so weiter. Wurde total schludrig und scheiße renoviert. Das heißt, wenn du da 2 Jahre wohnst, dann geht das alles wieder kaputt. Ja. Dann wird dir das angehaftet, was da kaputt gegangen ist. Dann war es in dem Fall von Freunden von mir so, die hatten noch eine Kaution, irgendwie so 700, 800 Euro, sollten sie noch bekommen, und die Faktor GmbH hat einfach aus dem Plus ein Minus gemacht und gesagt, wir kriegen das von euch.
Super.
Und nicht, dass sie einfach das geschrieben hätten und gesagt haben, wir fordern das jetzt ein und sonst mal kommen wir mit dem Gerichtsprozess. Nee, die sind sofort vor Gericht gegangen, ohne irgendjemanden zu informieren davor und danach. Also das Gericht ist abgelaufen, ohne dass die betroffenen Personen davon informiert wurden. Aha. Ohne dass sie über den Gerichtsbeschluss informiert wurden. Das Einzige, was sie mitbekommen haben, war, dass irgendwann plötzlich ihr Konto gepfändet war.
Wow.
Okay. Und dann nein, überhaupt nicht. Und das liegt daran, dass sie einfach, da gibt's in Lichtenberg so ein Gericht. Und natürlich lehne ich mich jetzt aus dem Fenster, wenn ich sowas erzähle, aber ich glaube daran, dass es so ist. Die bestechen die Richter, die bestechen die Anwälte von den Betroffenen. Aha. Die haben alle, also ich habe einen Fall von Leuten, die da ewig geklagt haben und die konnten da nicht durch, die konnten da nichts machen, so, weil einfach dieses Gericht bestochen war. Und dann sind die aber umgezogen und sind in einen anderen Bezirk und dann haben sie das zu einem anderen Gericht getragen und da wurde es ganz plötzlich ganz klar für sie entschieden, weil die Richter dort nicht bestochen waren.
Klar.
Und deswegen sage ich Mafia, weil das einfach, da gibt es eine Frau Tragsdorf, die arbeitet dort und die hat auch einen Mann, der heißt Herr Tragsdorf, und das ist ganz zufällig ein Senator. Hm. Also da gibt es schon einigen Stoff für Verschwörungstheorien und anderes. Und
so, jetzt mache ich nochmal an dafür, dass ich Tragsdorf Mafia gefragt habe.
Ja, die Faktor Tragsdorf Mafia, so könnte man sie mal nennen.
Ja.
Schön, dass ich hier auch Raum habe, das mal auszusprechen.
Ja, ja, klar, immer hier.
Mache ich direkt das Intro rein hier, damit wir wissen, was hier abgeht. Ja,
ja, die sind auch mitverantwortlich für den Untergang des RAW-Tempels und die ganze Kultur.
Das ist interessant.
Ja, ja.
Okay,
und ich die ganze Jahr über habe ich da mit denen zu kämpfen. Also ich habe persönlich noch nie bei denen gewohnt, aber jetzt bin ich in der Wohnung von dem Kumpel, wo sie eben die Mieter versuchen rauszukriegen. Und die Situation, das war ja vorhin die Frage, was passiert ist, es wurden 2 Mieten nicht überwiesen, weil ein Zahlendreher in einer Überweisung war. Damit hatten sie einen legalen Grund, ihn rauszukicken, und gab natürlich keine Gnade.
Mhm.
Und deswegen verliere ich mein Zuhause, mein jetziges, wegen einem Zahlendreher.
Okay, und jetzt ist ja gerade Herbst, heißt, jetzt wird bald Winter. Mhm. Wie stellst du dir das vor jetzt da? Gerade die Winterzeit ist ja etwas für Straßenleben.
Ja, also ich habe natürlich Freunde und, und ein Netzwerk und irgendwie, da gibt es jemanden, der hat eine Wohnung, wo er nur arbeitet und sagt, okay, na komm doch da erstmal rein, als Zwischenlösung. Ich kann bei der Freundin schlafen oder bei der oder bei, na, ich habe auch meinen Bus, da kann ich zur Not, okay, im Winter ist es ein bisschen unangenehm.
Ja.
Meine Eltern wohnen auch noch am Stadtrand, also es ist nicht so, dass ich komplett ohne Netz und doppelten Boden arbeite.
Mhm.
So, ne? Ich habe immer irgendwie meine Hintertürchen und meine Möglichkeiten, die haben alle Vor- und Nachteile. So.
Ja.
Ich sehne mich auch längere Zeit schon wieder nach einer eigenen Wohnung.
Mhm.
Also das, was ich jetzt hatte, war einfach ein Traum. Eine Wohnung für mich.
Na klar, man hat einen Rücksitz.
Zwar klein und mit vielen Hindernissen so, aber meins.
Gerade du brauchst dann auch einen Arbeitsort. Meine, du machst viel mit Film und Krams. So. Du brauchst dann einen Ort, wo du deinen Kram abstellen kannst und arbeiten kannst.
Pennen ist kein Problem, arbeiten ist das Problem. Und ich arbeite halt vor allem nachts und viel. Und aber das kommt alles. Also ich mache mir da eigentlich gar keine Sorgen. Manchmal schon, wenn es mir schlecht geht, mache ich mir auch über sowas Sorgen und verzweifle auch daran. Aber allgemein habe ich so eine Grundstimmung dem Leben gegenüber, wo ich sage...
es geht schon weiter.
Ja, es geht immer weiter. Und es geht mir gut. Und wir sind hier in Deutschland, verdammt nochmal. Also niemand muss hier leiden. Mhm. Niemand muss hungern, niemand muss frieren. Es gibt natürlich das System und man muss immer damit kämpfen und man muss irgendwas dafür tun, natürlich, dass man irgendwie nicht friert und nicht hungert. Also, und sei es einfach nur zum Sozialamt zu gehen und sich mit diesen Typen darum zu streiten. Aber wir sind nicht existenzbedroht, wir sind einfach nur bedroht von kultureller Verarmung und
geistiger
Verarmung und
das schreibe ich
von den Standards, die wir haben, von dem ganzen Zeugs, was im Fernsehen läuft, wo man jetzt plötzlich Wünsche kreiert, kriegt, die man. Ich hab, du hast da irgendwie letztens auf dieser Seite, auf eurer Seite steht gerade so ein Gedicht.
Ja,
das kommt dem nahe, was ich da gerade
erzählt habe. Ja, das ist Gottverdammte Lüge, ist das, das Ding, wo darum geht, dass halt immer diese Verbundenheit zu Heidi Klum und so weiter oder irgendwelche Sachen, die du halt so siehst und willst irgendwie.
Die du dir aneignest.
Makellose Körper haben und weiße Westen und so weiter, weil die Werbung dir sagt, so hier, wenn du jetzt hier den. Magazin liest, dann ist schick. Die
Knopfdruckgesellschaft, wo einfach Leute daran glauben, dass sie, wenn sie irgendwas kaufen, was halt mit einem gewissen Image und einem gewissen Lebensgefühl verbunden ist, dass es dann einfach ihrs wird. Das wird es ja auch zum Teil, weil du glaubst es ja auch, du kaufst es ja und benutzt es ja auch. Das, psychosomatisch hat das natürlich eine Wirkung auf dich, deinen Körper und dein Wohlbefinden, aber das Produkt natürlich allein macht es nicht.
Ja, natürlich nicht.
Das ist ja eben.
Ja, du bist halt leer, als Mensch bist du ja auch gerade in der Gesellschaft immer so leer und brauchst da irgendwas, wonach du streben kannst. Das typische, der Esel und die Karotte im Moment. Du bist halt so der Esel, der so losläuft, weil die ganze Zeit vor dir die Karotte. Ja. Und die ganzen komischen Zeitschriften, wo irgendwie gerade für irgendwelche Mädels 3.000-Euro-Taschen da drin stehen, denkst du als Mädel, ja, das, wenn ich die jetzt habe, bin ich so wie die und die und wie Paris Hilton und, okay, das ist vielleicht kein gutes Beispiel.
Na ja.
Lady Gaga, aber hau mich tot. Heutzutage ist der eher die Riege. Und es ist halt immer dieses, ja, du willst immer so, du musst ja was haben, so, du musst ja was verfolgen. Und aber es ist Bullshit. Wer braucht denn eine 3.000-Euro-Tasche? Was ist denn, das ist doch Blödsinn.
Wohin bringt dich das vor allen Dingen? Ja, dann bringt es dich dazu, dass dein Kleid nicht zur 3.000-Euro-Tasche passt. Deine Schuhe sehen dann auch kacke aus. Ja. Auf einmal musst du zum Friseur gehen. Also das ist ja
auch mal 3.000
ein riesiger Euro. Rattenschwanz. Ja? Ja, du bist dann auf einmal in dieser Tonne, die sich da dreht. Ja.
Aber apropos Geld. Mich würde interessieren immer so, seitdem du quasi unterwegs bist, wie du das mal finanziert hast. Klar, wenn du trampst da, hast du ja gesagt, also man fährt irgendwo mit, aber gerade auch Essen und so viele Sachen sind ja auch so da. Wie hast du denn gekriegt, dir das zu finanzieren?
Ich bin da nicht der Hardcore-Typ, der nur von der Straße lebt und sagt, ich lebe jetzt nur vom, ich habe immer irgendwie meine kleinen Reserven. Und damals, wo ich in Afrika war, war ich tatsächlich beim Amt.
Okay.
Und habe gehofft, dass die mich nicht anschreiben und sehen wollen.
Hast du ja Schweine gehabt?
Und ich hatte halt auch noch ein paar Jobs gehabt vorher. Also ich arbeite ab und zu freischaffend als Dozent.
Aha.
Und da verdient man dann schon auch mal ein bisschen was.
Klar.
Also das heißt, EDV-Quatsch, also so Windows. Man bringt Leuten bei, wie funktioniert Word und Excel und das ganze Ding. Und es ist ultra nervig.
Für Erwachsene.
Für Erwachsene, ja. Für Erwachsene. Die Firmen haben da ihre Leute und sehen, na, die kommen damit nicht klar mit dem Programm, also schicken wir sie zu einer Schule.
Eben.
Und da gibt's Anfängerkurse und fortgeschrittene Kurse, meistens 2 Tage.
Dann kommt da so ein Typ mit Dreads rein, das sagt
und so. Ja, das war auch so ein Ding, ne, wo ich in Afrika war und mir die Dreads gemacht habe. Dachte ich, ich werde nie wieder arbeiten in diesem Job. und war auch so sehr erleichtert.
Ja.
Also, auch wenn es eine geile Einnahmequelle ist, so schnell irgendwie Geld verdient irgendwie.
Was redet man da so pro Schulung?
Soll ich das jetzt sagen?
Ja,
Geld ist immer noch wieso nicht.
Natürlich,
nein, mach hallo.
Okay, also um mal alle neidisch zu machen, das geht bei 200 Euro am Tag los.
Aha,
für
schön.
600, 6 Stunden oder so. Aber ich habe immer das Gefühl gehabt, ich habe mich schuldig gefühlt, wenn ich diese Jobs gemacht und dieses Geld angenommen habe.
Aha. Dachtest du bist nicht derjenige, der da vorne steht und was weiß? Was du ein Lügner.
Das ist auch richtig, ja. Ich weiß natürlich besser als die Leute, die da sitzen, wie das Programm funktioniert. Aber ich weiß auch vieles nicht und viel improvisiere ich und manchmal komme ich auch auf Fragen, wo ich die nicht beantworten kann und so weiter. Das ist aber nicht der Punkt. Der Punkt ist einfach, dass du, wenn du Lehrtätigkeit machst, egal ob für Erwachsene oder für Kinder, dass du dann auch Begeisterung mitbringen musst, dass du irgendwie versuchst, dass du den Leuten das vermitteln willst.
Aha.
Dass es dir nicht egal ist, was du da erzählst. In dem Fall mache ich es wirklich nur für Geld.
Ja.
Nur für Geld und nicht für Spaß. Es macht mir keinen Spaß. Ich hasse es. Ja, und wenn ich mich auf diese Kurse vorbereiten soll, dann sitze ich da wie ein Schüler, der für seine Klausur büffelt. und das im letzten Moment nachts um 11, nachdem er die letzten 3 Tage Party vorher gemacht hat.
Ja.
Und dann nochmal schnell eben hier irgendwie einen Kurs. Aber nur, das ist keine Klausur, die ich schreiben muss, sondern es ist ein Kurs, den ich gebe. Ja, und dann stehe ich da am nächsten Morgen völlig unvorbereitet vor dieser Klasse. Der Schweiß rinnt mir den Rücken runter.
Ja.
Und ich fange an zu improvisieren. Und manchmal klappt's und also meistens klappt's, erstaunlicherweise, meistens klappt es. Ich hatte auch schon Momente, wo es nicht geklappt hat. Aber ich fühle mich dann wie ein Betrüger. Mhm. Und da kriege ich so viel Geld für. Und dann denke ich so, eigentlich sollte das jemand machen, der das wirklich will.
Ja. Mhm.
Das ist nicht fair, dass ich das jetzt machen darf.
Ist es nicht irgendwann immer so, dass man an diesen Punkt kommt, auch als Künstler oder als Lehramtsinhaber, dass man...
Lehramtsinhaber.
So ein geiles Wort. Ich muss mir das gerade zusammenschustern, das kam mir gerade.
Okay, okay,
so, ja?
Erzähl.
Ist es nicht immer so, dass man dann denkt, okay, ich weiß einiges, ich weiß nicht alles, warum stehe ich hier, warum hören mir die Leute zu, der da hinten weiß das vielleicht viel besser als ich und hätte eine Begeisterung dafür, aber steht nicht hier, er macht es ja gerade nicht. Und in dem Moment, wo der Typ da nicht vorne steht, dann machst du es eben und du machst es so gut, wie du es gerade kannst in dieser Stimmung. Und selbst wenn du die Begeisterung am Anfang hättest oder hattest, ist sie irgendwann weg.
Ja, naja,
wenn du dich nicht weiterbildest und noch andere Schulungen gibst auf anderen Kontexten, dass du dich wiederum
das
auf das wiederum
das könnte ich auch tun, aber da bin ich weit von entfernt. So, ich bin froh, dass ich meine Excel-Kurse noch zusammenkriege.
Ja.
Und habe da wirklich echt, also manchmal macht es auch Spaß und meistens gehe ich auch mit dem Gefühl aus dem Seminar, dass die Leute was gelernt haben und das ist schon okay.
Mhm.
Trotzdem denke ich, das ist Blödsinn. Ich will eigentlich was völlig anderes machen und das, was ich eigentlich machen will, dafür werde ich nicht bezahlt.
Aha.
Also muss ich irgendwie was machen, wofür ich bezahlt werde. Aber da wäre jemand viel besser aufgehoben, der das einfach...
Über Wasser halt.
Genau.
Immer das ganz klassisch. Also
genau.
Sind wir nicht eine Generation von Menschen, die sich über Wasser hält? Wollen wir nicht alle irgendwas anderes machen und machen irgendwas, um uns über Wasser zu halten?
Ja. Genau. Und das versuche ich irgendwie... Also mein Traum ist es, davon wegzukommen. Und mein Traum ist es wirklich, von dem zu leben, was ich gerne machen will.
Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass jeder... nicht das macht, was er machen möchte.
Ne? Schwierig, ja.
Warum machen wir dann nicht einfach das, was wir machen,
wollen? Ja, ich glaube, wir machen ja auch das, was wir machen wollen, aber halt nebenbei noch so.
Aber also wenn diese Energie aber darin investiert werden würde, komplett in nur das, was wir machen wollen, nicht in das andere so. Ich meine, würden wir doch als Gesellschaft viel schneller vorankommen, oder nicht?
Aber die Sache ist meistens auch, wenn jetzt wirklich allen Leuten die Chance geben würde, das zu machen, was sie möchten, würde die Gesellschaft zusammenbrechen. Überleg mal, wie viele Leute zu diesen ganzen Popstar-Scheiß rennen, alle Weltstars werden wollen.
Die faul sind, die wollen einfach Kohle haben.
Ja, darum geht's ja, genau. Und deswegen meine ich ja, wenn du jetzt jedem die Chance geben würdest, das zu machen, was sie machen wollen, würden alle sagen, ja, ich möchte bitte reich werden und Weltstar sein. Und was ist das für ein System? Also, sorry. Das ist halt...
Man muss den Leuten schon Anreiz geben. Natürlich.
Du musst einfach mal kämpfen.
Man muss auch vor allem diesen Struggle spüren. Ja,
ja, du musst dranbleiben. Und genau das sortiert nämlich auch die schlechten Künstler von den guten aus, dran zu bleiben. Wenn du 10 Jahre kämpfst du 10 Jahre, Hauptsache du machst, Hauptsache du bleibst irgendwie dran. Und ich finde, genau das muss der Struggle sein.
Man nimmt sich aber, wenn man darüber wirklich darüber nachdenkt, wenn man jetzt mal also von uns auch ausgeht, ja, man nimmt sich also einen Job, ja, man, wie ich jetzt, bin Erzieher im öffentlichen Dienst, ja, und das ist smooth sailing, ja. Ich muss nicht strugglen, so. Das ist ein cooler Beruf, ich habe Spaß, ich habe tolle Kollegen, ich mach das so. Und das ist für mich irgendwie so oft so eine Art, wo ich mich darauf ausruhen kann, auch irgendwo. Ich muss nicht irgendwas machen eigentlich. Möchte es natürlich. Aber manchmal denke ich mir, oh, das ist so anstrengend, das zu zweit zu machen. So. Der einzige Struggle besteht darin, diese Energie richtig zu verteilen. So. Mhm. Und die Motivation zu besitzen, sich da weiterzuentwickeln und zu gucken, wo kann ich denn noch hingehen. So. Und irgendwann wird vielleicht dieser Punkt kommen. Irgendwann kommt dieser Punkt, wo ich dann aus der Kita rausgehe und sage, ich komme heute nicht mehr zurück.
Ja, und ich hoffe, der kommt, Heinrich, weil ich glaube einfach, ich kann mir das gar nicht vorstellen, du arbeitest, du schreibst Sachen, du machst hierfür Quatsch mir nicht voll und für den und für dies und so viele Dinge, ja, und eure Lesebühne und so. Und daneben noch einen Vollzeit- oder fast Vollzeitjob zu haben, ich kann mir das nicht vorstellen, energetisch. Und ich glaube, es würde auch verdammt viel bringen, wenn du einfach nur schreiben könntest.
Ja.
Ich wünsche dir das echt.
Das Ding ist, wenn ich Urlaub habe, mache ich das auch nicht. Ja. Dann sind so andere Sachen, so Amtsgänge oder was muss man machen oder muss man was einkaufen. Oder man muss mal abwaschen, definitiv, auch das. Ja. Und das kommt natürlich dann irgendwie in den Weg. Und ich glaube, irgendwann kommt man dann natürlich durch diesen Punkt, dass wenn man nicht nur 3 Wochen Urlaub hat, sondern man hat jetzt sozusagen, ne, bin jetzt einfach mal sozusagen auf diesem Arbeitslosen, theoretischen, ja, dann kommt man irgendwann an diesen Punkt nach 3 Monaten oder so, wo man irgendwie so eine Wand durchbricht und danach kann man es bestimmt, wenn man einfach so lange daran arbeitet, wenn man sich selbst diszipliniert, weil man muss sich ja selber erstmal neu in den Alltag schaffen, der ist ja nicht da, den muss ich ja selber konstruieren. Selbststeuerung ist eines der schwierigsten Sachen, die Menschen lernen müssen im heutigen 21. Jahrhundert. Selbstgesteuertes Lernen auch oftmals wird Leuten natürlich heute auch aufdoktriniert. Viele Leute brauchen Frontalunterricht, viele Leute können das auch überhaupt nicht. Die müssen dann auch wiederum lernen, sich selbst zu steuern und das ist halt natürlich in der Bildung gerade auch ein riesiges Thema.
Ja.
Mal in einen ganz anderen Schlenker zu machen. Aber erstmal zurück zu deinem Film, ja. Also in deinem Film geht es ja auch um Realitäten ganz viel. Es geht ja auch um Wahrnehmung, es geht um
worum Realität, geht's? Wahrnehmung, was ist etwas was Wundervolles? Ist Realität? Es ist sehr faszinierend, weil seitdem ich angefangen habe, an diesem Film zu arbeiten, tatsächlich die Realitäten sich überschneiden. Also es ist ein Thema in dem Film, wie sich Realitäten überschneiden und wo man sich dann fragt, was hier ist eigentlich noch real und was nicht. Ein schönes Filmthema, wurde ja auch schon viel benutzt. So, ich mag Matrix. Das total gerne, mich mit sowas auseinanderzusetzen. Und das passiert halt die ganze Zeit ständig so. Also ein großer Punkt in diesem Film ist die Auflösung von allen Dingen, dass alles verschwindet und das Universum immer mehr kaputt geht und tatsächlich buchstäblich verschwindet. Und das passiert halt in der Realität auch, also in unserer jetzigen Realität.
Bei dir,
meine Wohnung ist eine Drehlocation, die verschwindet. Ich habe gestern einen Anruf bekommen von meinem Kumpel, der gesagt hat so, okay, ich komme heute und hol Zeugs raus. Ich habe extra noch Montag, Dienstag noch eine Szene da drin abgedreht, weil ich wusste, das passiert jetzt bald. Es ist die letzte Chance, diese Szene zu drehen, bevor meine Location nicht mehr herstellbar ist. Ja, und dann haben wir das abgedreht, einen Tag später ruft er mich an und sagt, ich komme jetzt. Dann kommt er zu mir und sagt so ganz nebenbei, ach übrigens, den Kühlschrank nehme ich auch mit. Der Kühlschrank ist ein wichtiges Requisit in dem Film, der geht da nämlich rein und raus aus dem Kühlschrank und so weiter und ich hatte eine Einstellung noch nicht. Das heißt, ich habe heute Morgen noch eine Einstellung mit diesem Kühlschrank gedreht, der jetzt schon, während wir hier reden, wird dieser Kühlschrank abgebaut und nachher fahre ich den meinem Freund in die andere. Dann haben wir das Thema Wahnsinn und Depressionen, Einsamkeit und das hatte ich auch viel in meinem Leben, ja, bevor ich angefangen habe, Selbstvertrauen zu schöpfen und bevor ich diese ganzen Reisen gemacht habe. Oder es ist so ein Prozess vom depressiven, kleinen, pubertierenden Jungen, der nie ein Mädchen abkriegt und von allen nur gedisst wird, hin zu dem, der ich jetzt bin, war es ein langer, langer Prozess. Und wir haben angefangen zu drehen im Theater Mayak im RAW-Tempel. Und da hieß es, wo ich das mit denen vereinbart habe, dass wir das machen können, hieß es, die müssen im Mai 2013 raus. Und ich wollte meine gesamten Raumschiffsequenzen dort drehen, also sozusagen aus diesem Theater ein Studio bauen.
Das Raumschiff ist ein VW-Bus.
Richtig, mein Bus. Und mit dem wollte ich da reinfahren in dieses Theater und dann alles abdunkeln und so weiter, Sterne bauen. Hab das noch nicht mal richtig ausreichend getestet. Und dann hieß es, na, sagen wir mal, 3, 4, 5 Tage, bevor ich wirklich angefangen habe, dort zu drehen, hieß es plötzlich, wir müssen am 15. September raus sein und zwar alles. Und da war eine Werkstatt drin, da war ein Theater drin, da war eine Galerie drin, da war eine Wohnung drin. Und dann wir mit unserem Projekt.
Scheiße.
Ich habe natürlich meine Bus-Szenen dort nicht gedreht. Ich habe es gerade so geschafft, meine Bluescreen-Szenen zu drehen, an 4 sehr heftigen Drehtagen. Und dann haben wir abgedreht und am Tag später, wumm, war das Ding leer und raus. Und das passiert krass. Die ganze Zeit. Und es ist halt ein Thema im Film, es ist ein Thema in der Realität. Dann haben wir das Thema Wahnsinn und Depressionen, Einsamkeit und das hatte ich auch viel in meinem Leben. Ja, bevor ich angefangen habe, Selbstvertrauen zu schöpfen und bevor ich diese ganzen Reisen gemacht habe. Oder es ist so ein Prozess vom depressiven, kleinen, pubertierenden Jungen, der nie ein Mädchen abkriegt und von allen nur gedisst wird, hin zu dem, der ich jetzt bin, war es ein langer, langer Prozess und
das heißt,
immer Reisen
und auch.
Ja, und zwischendurch halt immer auch traurig viel, ne, Weltschmerz und was man nicht alles hat. Und also ich bin da durch und mein Hauptdarsteller Paul ist da noch nicht durch. Oder was heißt, ich bin durch? Natürlich werde auch ich wieder meine depressiven Phasen haben, aber mir geht's einfach gut gerade und ich schaffe was und ich bin auch halbwegs erfolgreich mit dem, was ich tue. Und er kämpft halt in seinem Leben noch sehr viel und hat auch viel mit Depressionen zu tun und so weiter. Und auch
hat da, diese Unsicherheit.
Die, genau, und ich habe ihm halt mein Drehbuch gegeben irgendwann, als ich die ersten Grundzüge davon geschrieben habe und habe gesagt, so, na, was meinst du? Und der hat mich nur angeguckt und gesagt, das ist doch kein Drehbuch, das ist mein Leben. Und ja, so läuft das halt die ganze Zeit. Natürlich habe ich mich auch von der Realität wieder inspirieren lassen und versucht irgendwie auf Menschen, wo ich gesagt habe, mit denen kann ich drehen, die Rollen raufzuschreiben und zu sagen, okay, ich nutze das, der so und so ist. Hm. Aber so viele Sachen passieren halt einfach, wo man merkt, so, es ist genau andersrum. Ich habe dieses Drehbuch geschrieben und das in irgendeiner symbolischen, anderen, abstrakten Form passiert das die ganze Zeit. Ja. Ne, also auch, weil 2012 ist auch so ein Thema in dem Film, ist natürlich total abgedroschen und mega Pop und
die Welt untergeht.
Ja, keiner kann es mehr hören, die Welt geht unter.
Und die Welt verändert sich, ja, da sind wir uns alle einig. Es Apokalypse. Wird eine Minderheit an die Macht
kommen. Sagen wir mal Apokalypse. Und dann ist die Frage, was ist Apokalypse? Und ich sehe 2012 tatsächlich als ein Jahr, wo die Apokalypse passiert. Nicht in dem Sinne, dass jetzt überall Krieg ausbricht und Wirbelstürme und die ganze Welt, sondern es passieren 1000 kleine Apokalypsen überall in den Köpfen der Menschen und in den Leben. Und das Mayak, dass es abgebrissen wurde, war eine Apokalypse. Für die ist die Welt untergegangen.
Ja.
Und zwar die Welt, in der sie gerade waren, was halt nicht heißt, dass sie dadurch sterben oder dass da irgendwie, das heißt einfach nur, dass sie jetzt dieses Kapitel abgeschlossen haben und es passiert ganz, ganz, ganz viel und überall und das ist sehr negativ, aber es ist gleichzeitig auch positiv, weil jedes Ende ist ein Anfang und ich sehe das so, es passiert tatsächlich, diese Apokalypse, die prophezeit wurde, passiert und zwar im Kleinen und bei jedem und bei jedem für sich und das ist halt auch ein Thema von dem Film, so, und dann nehmen wir das auch wieder so ein bisschen auf die Schippe. So, nicht nur die Welt geht unter, sondern nein, alle Welten. Und alle möglichen Welten. Und.
Okay.
Risse in der Dimension.
Risse in den Dimensionen und im Raumzeitkontinuum. Also wer Star Trek-Fan ist, der weiß, wovon wir reden. Wer nicht Star Trek-Fan ist, der wird sich wahrscheinlich denken, was ist denn das für ein Schund?
Ich glaube, naja, okay, Sci-Fi ist sowieso immer so eine, ist schon eine Nerd-Sache, würde ich schon fast sagen.
Ist ja.
Immer so. Aber Nerd heißt immer intelligente Unterhaltung auch irgendwo, oder?
Ja, das finde ich eben das Gute an Sci-Fi oder an vielen Sci-Fi-Sachen. Nicht alle, ne? Also das meiste Sci-Fi ist ja eigentlich eher so, wir nehmen irgendeine platte Geschichte, verlagern die in irgendein zukünftiges Szenario und versuchen so viel wie möglich zu ballern.
Genau.
Science Fiction im ursprünglichen Sinne ist ja eigentlich nur zu sagen, okay, wir haben technische Möglichkeiten, wir können darüber fantasieren. Was sind die Möglichkeiten, die wir haben werden in Zukunft und was bringt das an ethischen und moralischen und religiösen Konflikten mit sich? Es ist sozusagen der Versuch, darüber nachzudenken, auf was für Probleme werden wir stoßen, wenn wir uns so weiterentwickeln. Und das war die ursprüngliche Science-Fiction. Also so Stanislaw Lem würde ich da an der Stelle nennen, der wirklich für mich ein ganz großer Einfluss ist.
Welches Buch hat er geschrieben?
Tausende. Nicht Tausende, aber ganz, ganz viele. Gerade aktuell habe ich gelesen, die Astronauten, da geht es um die Venus. Er hat sich dann selber 20 Jahre davon distanziert und gesagt so, also mit den heutigen Maßstäben kann man das nicht mehr lesen.
Ja.
Aber es ist tatsächlich sehr schön und sehr, sehr positiv. Was hat er geschrieben, was man kennt so? Er hat vieles geschrieben, was später aufgegriffen wurde. Also die Idee der Matrix zum Beispiel ist einfach eine Idee, die in einer seiner Kurzgeschichten so nebenbei mit vorkam. Da geht's um einen Menschen, der irgendwie eingeschläfert wird und in der Zukunft aufwacht und da ist alles total schön und alles sieht super aus und alles ist frei und utopisch und so und irgendwie ist aber die ganze Welt so ein bisschen gläsern und alle haben so ein bisschen flachen Atem. Und er wundert sich und irgendwann nimmt er irgendwelche Mittel nicht mehr, die er die ganze Zeit nehmen musste oder andersrum oder ich weiß es nicht mehr genau, aber jedenfalls wacht er auf aus dieser Welt und sieht, dass sie eben alle in so einer riesen Tretmühle, also so Hamster-Tretmühle stecken und deswegen haben sie so einen flachen Atem, weil sie die ganze Zeit nur am Rennen sind.
Krass.
Und die kriegen halt den übelsten Fraß und so matschiges Zeug so und die Realität ist halt genauso, wie sie bei Matrix dann auch aussieht, so dieses graue,
kaputte,
genau, und alles eklig so und im Geist denken sie alle. Ja, und das ist eine Idee, die hat er in 40er Jahren niedergeschrieben und Matrix ist eindeutig ein Rip-Off.
Ja, auf jeden Fall, definitiv.
Also ästhetisch natürlich auch wegweisend, Bullet Time her.
Ja, natürlich, der Film an sich, ästhetisch und so weiter, ist natürlich wegweisend, ist die Geschichte
immer,
war...
Kunst ist immer ein Zusammenschluss von zwei Ideen.
Klar, ich will jetzt auch nicht sagen, dass das schlecht ist, ja, überhaupt nicht, weil ich meine, wenn ich jetzt sagen würde, das ist ein Rip-Off und das ist scheiße, dann könnte ich meinen Film ja selber in die Tonne treten, weil es ein Rip-Off ist von tausenden von Science-Fiction-Ideen. So. Ja.
Also, und auch für Monty Python.
Wir beziehen uns, ja, auch auf Monty Python natürlich, ja. Aber wir sind beeinflusst von allem. Und du wirst Odyssey im Weltraum sehen können, wenn du es willst. Du wirst Star Trek sehen, du wirst Matrix sehen, du wirst alles sehen, was so an populären Ideen irgendwie existiert, so, weil wir uns auf alles beziehen. Du kannst auch keine Science Fiction heute mehr machen, ohne dich auf irgendwas beziehen, was noch nicht existiert hat, weil wie viele neue Ideen kann es denn geben?
Richtig.
Und das Ding ist halt, dass wir, früher war so Science Fiction so, man hat in weite Zukunft das verlagert. Und jetzt, Science Fiction geht immer so näher an unsere Realität ran und es trifft sich irgendwann, ne? Mhm. Und,
spannend.
Auch wenn noch keine fliegenden
Skateboards haben. Jetzt gerade in den letzten Jahren sind viele, viele Filme rausgekommen, die sich tatsächlich hier, gerade das ganze postapokalyptische Zeugs, was sich halt mit der näheren Zukunft innerhalb der nächsten 10 Jahre beschäftigt. Und das sieht ultra futuristisch aus und viel futuristischer als das, was sie jetzt vor 50 Jahren gedreht haben, ist ja logisch, vor 50 Jahren gedreht haben und vom Setting aber 200 Jahre in die Zukunft verlegt haben. Mhm. Heißt es, die Spanne wird immer näher so und auch das ist eine Entwicklung, die ich mit aufnehme in dem Film, weil wir sagen dann, okay, wir sind so weit jetzt schon in unserer Realität in dieser Zukunft angelangt, dass ich keine Zukunft mehr kreieren muss, um eine Science-Fiction-Geschichte zu erzählen. Das heißt, sämtliche Mittel, die wir benutzen in dem Film, eigentlich die technischen Mittel, die sie haben, sind nicht irgendwelche krassen Maschinen, sondern sind Handys, Smartphones. Ja. Und das reicht. Smartphones und dann haben wir mal ein Tablet und das funktioniert wunderbar als Display. Jeder weiß, was gemeint ist und lacht sich wahrscheinlich tot drüber. Also das hoffe ich zumindest, dass das die Reaktion ist. Ne? Und wir haben halt einfach ein futuristisches Setup irgendwie, aber eigentlich ist es alles totaler Schrott. Und es ist eigentlich nur der Schrott dieser Realität, in der wir gerade sind. Und das ist eben auch das, was passiert so.
Das hast du gleichzeitig aus Afrika mitgenommen, diese Impressionen aus Schrott eben, sehr, sehr hochwertige Sachen. Eben
auf jeden Fall, ja. Also das hat mich da schon, es hat mich schon immer fasziniert. So, das liebe ich. Und in Afrika habe ich auch genau das geliebt. Und auch da sieht man das so, ne? Du hast diese, weiß ich nicht, meinetwegen eine Mechanikerwerkstatt und die ist komplett, dieses ganze Haus ist zusammengebaut aus Autoteilen so, und Autodächern, die zusammengeschweißt wurden und dann rennen die, ist alles total schrottig und dann rennen die Ziegen rum und der Affe ist mit der Kette am Hals an den Autoreifen festgebunden, um nicht wegzukommen und trotzdem sitzen sie da mit ihren Smartphones. Also das heißt,
komische Vorstellung,
die Zukunft ist schon da. Und sie überlappt sich und überschneidet sich und es ist eben nicht alles glänzend. Es ist gleichzeitig auch alles verrottet und
diese Diskrepanz, die in vielen Filmen nicht dargestellt wurde, dass alles, die ganze Welt auf einmal mit sowas überzogen wird, aber es ist ja nicht so, ja. Es ist ja stückweise und warum muss man denn alles andere dann auf einmal wegschmeißen und neu erfinden, wenn es dann auch anders geht, wenn es dann eben auch erhalten bleiben kann, weil es eben auch Teil unserer Kultur ist vielleicht.
Ja.
Also deswegen gibt es auch Denkmalschutz. Ja. Wenn es das nicht geben würde, würde es vielleicht auch ganz anders aussehen.
Ja, ja. Ist auch schön, dass es das gibt.
Bin ich auch sehr froh, du warst.
Deswegen haben sie ja auch den Fernsehturm nicht abgerissen hier damals. Ja. War ja schon auf den Stadtplänen, hat mir mal Jules erzählt, der ist ein Landschaftsarchitekt. Der meinte irgendwie von den Bauplänen von, lass mich nicht lügen, 2000 irgendwas, ja, da war der Fernsehturm schon nicht mehr auf dem Alexanderplatz drauf. Die wollten den wegreißen, weil er natürlich im Osten war. Ja, das wollen sie wie im Palast Republik machen. Da ist dann irgendwas drin, was dann irgendwie gesundheitsschädlich ist und dann ist das Ding weg.
Ist ja frech.
Ja. Das wäre ein bisschen. Ach, stell dir vor, ey, das ist das einzige Orientierungsmittel, in der verfickten Stadt ist.
Echt,
wenn du immer verloren bist, guckst du einfach gegen den Fernsehturm, gehst du da in die Richtung, wo sie hin und dann bist du wieder zu Hause. Wenn der weg wäre, das ist eine grausame Vorstellung.
Ja, die Leute würden wie so ein Ameisenstock ohne
Königin. Total. Die würden orientierungslos rumrennen und irgendwie entschuldigen sie. Ich war hier schon zwar ganz oft hier schon, aber wo kommen wir nach Hause hier oder wo kommen wir überhaupt hin?
Ist aber auch eine schöne Idee für eine apokalyptische Geschichte, oder? So einfach zu sagen, wir konstruieren eine Geschichte mit einer Apokalypse, die nur daraus besteht, dass das Fernsehturm weg ist.
Und alle Leute verrotten irgendwelche Straßen,
und niemand kommt mehr klar so.
Die Kinos sind voll, Alter. Der Film heißt, der Fernsehturm ist weg.
Und der Hocker von der Ecke der Weinmeisterstraße denkt so, scheiße, komm ich nach Hause, Alter. Ich komme nicht mehr klar. Hilfe. Oh Mann.
Ja, das ist natürlich schwierig, ja.
Ja.
Also dieser Film, da habe ich ja auch mit dir nochmal ein bisschen was geschrieben dann damals. Da hast du mich ja auch dazu geholt, dass wir uns dann zusammensetzen. Ja, definitiv.
Brauchst du jetzt Lorbeeren, Art?
Nee, ich wollte nur mal ganz kurz sagen, dass natürlich auch viele Leute, die jetzt Conversation Gamebang vielleicht interessant finden oder jetzt mal unter uns.
Ja. Gibt's da Leute?
Ich weiß es nicht. Hallo!
Ja.
Vielleicht,
ja. Ich werde auch drin zu sehen sein als jemand von der IDRC, von den Agenten, die dann eben diese Realitäten da eben auch verkaufen und an den Mann bringen.
Wir haben ja schon mal einen kleinen Ausschnitt.
Also Heinrich ist sozusagen der große, ein Vertreter.
Ja.
Ein Vertreter, und zwar ein ziemlich arschiger Vertreter, weil wir haben eine Struktur von Vertretern. Mein Hauptdarsteller ist auch einer, aber der hat keine Kompetenzen. Mhm. Der darf nur die Kontaktaufnahme machen und vorfühlen, und Heinrich ist der dann...
Wann ist denn der Film überhaupt fertig?
Gefühlt nächsten Sommer.
Nächsten Sommer?
Ich hoffe.
Und hast du schon eine Idee, hast du schon Möglichkeiten, den irgendwo dann auch zu zeigen? Da schon
die werden kommen.
Ja.
Die werden kommen.
Suchst du dir.
Ein Verleih zu finden wird kein Problem sein. Uh-huh. Zur Not gehe ich einfach. Was heißt zur Not?
Für die jungen Filmemacher da draußen.
Keine Ahnung,
ist kein Problem.
Es gibt keine. Ja, es dreht ja keiner anderthalb Stunden Filme, der nicht irgendwie Filmförderung hat. Macht doch keiner.
Stimmt, ja.
Du meinst also, auf dessen Grundlage kannst du eigentlich überall hingehen?
Weil ich glaube, ja, es ist absolut eine Marktlücke so. Also ich meine, wer stellt sich denn hier hin, bitteschön, mit 8.000 Euro und sagt, ich drehe einen Science-Fiction-Film, der abendfüllend ist und wahrscheinlich 2 Stunden dauern wird. Mhm. Das macht doch keiner. Mhm. So. Und ich glaube, das Interesse wird dafür da sein. Und ich glaube auch, dass es überhaupt kein... Also ich habe jetzt mit mehreren Leuten schon geredet, die auch irgendwie in der Filmbranche und irgendwie Connections haben und so weiter, die gesagt haben, naja, ich kenne da den Verleih und den Verleih und da wirst du auf jeden Fall und dahin. Also so Verleih mache ich mir keine Sorgen. Und wie gesagt, wenn das alles nichts wird, und das ist, glaube ich, auch immer noch meine Lieblingsmöglichkeit, auch wenn ich mit den Leuten noch nicht geredet habe, also wenn ihr das jetzt hört, Leute, das ist ein Antrag. Da gibt's diese Videothek Filmkunst in Friedrichshain.
Ja.
Die haben auch ein Label und die bringen auch DVDs raus. Und ich könnte einfach zu denen gehen.
Ja.
Und mit denen kann man quatschen, die sind total nett. Die kenne ich auch schon, seitdem die geöffnet haben. Und da würde ich einfach hingehen und sagen, nehmt ihr mich in euer Programm auf, und die werden bestimmt sagen, ja toll.
Mhm.
Und dann gibt's diese ganzen Underground-Kinos in Berlin.
Eben. Haben wir ja auch, der Filmkunst hat ja auch ein Kino da
nebenan. Genau, wie heißt denn das?
Filmkunst.
B-Flat, B-Flat
war was anderes.
Yeah, Beware.
Beware, ach stimmt, da krieg ich auch die Newsletter immer. War ich noch nie gewesen.
Ich bin auch noch nie drin gewesen, so wirklich. Ich komme auch nicht mehr zum Kino gehen irgendwie. Egal, jedenfalls gibt's diese ganzen Kinos, da kann man hingehen und kann einfach sagen, kommt, zeigt doch einfach meinen Film mit im Programm, und werden die ganz bestimmt machen. Und dann will ich natürlich zu den ganzen Festivals und irgendwie versuchen,
das ist dann so der nächste Schritt, den man
gesehen
macht,
zu werden.
Man sucht sich dann erstmal so einen Verleih, oder man sucht sich dann so ein Ding, wo man es dann zeigen kann, dann geht man zu den Festivals.
Genau.
Welche Auflagen sind da bei so einem Festival dann?
Keine Ahnung, ich glaube, die wichtigste Auflage ist, dass du irgendwie ins Genre passt, was bei mir nicht schwierig wird, weil ich ganz schön viele Genres abdecke.
Mhm.
Also ich kann zum Science-Fiction-Festival, ich kann zum Fantasy-Festival, ich kann zum Trash-Film-Festival, wer weiß, was da noch alles geht. Und da kann ich einfach hingehen und hoffen, dass ich gesehen werde, und ne, also mal gucken, wo es dann von da aus hingeht. Ich kann jetzt nicht darauf hoffen, dass der Film gekauft wird und die Kohle wieder einspielt.
Mhm.
Aber ich kann darauf hoffen, dass es gesehen wird und dass die Leute, die daran gearbeitet haben, dass der Name bekannt wird, zumindest bekannt her. Und das ist so das große Ding. Und meine größte Hoffnung eigentlich, was ich mit dem Film will, ist, dass Leute den sehen, dass Leute Mut fassen und sagen, wow, mit so einfachen Mitteln so ein Produkt da irgendwie hinzuknallen, das kann ich auch.
Mhm.
Ja? Und dass die Leute sich freuen, irgendwie, dass sie es sehen und sich drüber freuen und sagen, wow, das ist echt mal was anderes als das, was wir normalerweise gesehen kriegen, zu sehen kriegen. Das ist so das, was ich damit will. Und ja.
Und dich kann man erstmal verfolgen, deine Arbeit auf Akt-Absurdum.
Akt-Absurdum.de, da gibt's auch schon Outtakes. Ja. Also einen ganz tollen, den könnt ihr euch gleich angucken. Heinrichs Eier heißt das Ding. Da sehen wir, wie Heinrich von unserem Hauptdarsteller aufs Übelste niedergestreckt wird.
Das ist geil.
Ja, ja, es war wirklich, es sieht nicht schlimm aus, muss ich zugeben.
Nee, es sieht überhaupt nicht schlimm aus.
Aber es war wirklich hardcore. Ja? Ja. Es war wie so ein Quarterback, ein amerikanisches Stiertier auf Steroiden, ja, das mir direkt mit dem Zeigefinger reingeschnippt. Ja? Und ihr wisst, wie wenn Lance Armstrong Zeigefinger da, wenn der sich mal ausbreitet, da gehen die Geigerzähler hoch.
Mhm. Ja, wir haben jetzt mittlerweile auch, ich habe es noch nicht alles gepostet, aber wir haben jetzt mittlerweile auch schon von anderen Darstellern Outtakes, die sich irgendwie auf die Fresse packen. Oder
schön, brauchen wir immer.
Das wird dann also wichtig. Auch demnächst alles hochgeladen.
Ja. Kann man ein bisschen darauf folgen, wann
mindestens dann drei gibt es noch. Ja. Wir haben jetzt Paul schon online, wie er sich sehr weh tut. Heinrich, und dann kommen noch zwei andere, die ich jetzt schon habe. Und ich glaube, wenn der Film fertig ist, habe ich von jedem irgendwie einen Take, wie sie sich wehtun. Und das ist doch auch lustig, oder?
Durchaus.
Jedenfalls, man kann diese Arbeit ein kleines bisschen verfolgen auf actabsurdum.de. Wir posten auch immer wieder Fotos von unseren Drehs. Ist natürlich auch ein bisschen Spoiler auch, ne, weil man dann schon sieht, was möglicherweise passieren wird. Aber da das ganze Ding sowieso so ein krasses Puzzle ist, wird man sich höchstens fragen, hey, was denn dit jetzt? Und dit und, oh krass, da sind ja Matrix-Agenten. Ich dachte, die machen Low Budget.
Aber auf einmal hat jemand einen Ledermantel an tragen alle echte Sonnenbrillen.
Genau, das ist toll, was das für einen Effekt macht.
Also da kann man sich schon darauf freuen, dass dann 2013 dann eben in der Videothek eures Vertrauens sucht, fragt nach etwas Wundervolles, guckt auf den Festivals danach und man wird dann auf jeden Fall von Robert May noch einiges hören hier auch.
Ja,
vielleicht holen wir ihn dann nochmal her, vielleicht reden wir dann mal über seine Jugend auf dem Schulhof. Ja.
Und die anderen Stories, die noch ausgefeilt werden müssten und vielleicht dann machen wir mal.
Also aufgrund der großen Nachfrage dann eben die zweite Episode. Dann bedanken wir uns erstmal bei dir, Robert.
Jo, gerne. Ja.
War sehr, sehr wow.
Oder?
Ja. Und,
war schön mal die Fresse zu halten, teilweise.
Das war unglaublich, oder?
Einfach sehr entspannt.
Ich meine, jetzt mal unter uns heißt einfach nur, also ich kann mich auch hinstellen und dann irgendwas wiederholen, was er die ganze Zeit gesagt hat, und irgendwie dann abfeiern und dann lachen und dann streiten wir uns. Und dieses Mal brauchen wir eigentlich hier sein.
Nö. Setz mal hier rein, soll er immer erzählen.
Das ist alle
wir digital. Werfen immer so Karten zu, die er dann so, weißt du, so mit Stichwörtern. Damals das, wie war das? Und dann erzählt er einfach.
Aber bitte durch so einen Schlitz in der Wand so.
Genau.
Genau, manchmal kommt so ein Schwanz durch einfach. Du weißt ja nicht, was er machen soll. Einfach nur, um den Bach zu halten. Ne?
Oh,
man muss gucken, wie man Leute an der Stange
hält. Er hat eine extreme Schwanzfixierung. Er hat manchmal immer, kommt da so ein Schwanz von mir. Er braucht das. Das ist immer so für ihn das Extreme. Und er muss natürlich einen Schwanz sofort drin. Egal, was es ist. Schwanz!
Wenn die Reaktion nicht kommen würde, würde ich es nicht machen.
Genau.
Einen schönen Abend noch.
Ciao.
Tschüss.
So. War das schön?